Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast, heute mit einer legendären Nummer 1. Er ist Weltmeister, er ist Champions League Finalist, er ist aber auch einer, der weiß, wie man Meister im Netzwerken wird und mit den richtigen Kontakten sich echte Chancen im Business erspielt. Einer, der ganz, ganz wenige Podcasts macht, umso größer die Dankbarkeit, dass er heute hier ist, von Borussia Dortmund, die Vereinsikone Roman Weidenfeller.
In dem Moment, wo ich auch immer mehr wahrgenommen habe, dass ich eingeladen werde, unabhängig, dass ich Fußballer bin, und dann habe ich auch gespürt, dass da unheimlich viel drin steckt. Und dann kamen auch viele Leute auf mich zu und sagten so, ey, das ist ein überragendes Netzwerk. Weißt du es eigentlich? Dafür müssen andere sogar dafür bezahlen. Ne? Das musst du viel mehr nutzen und pflegen. Und so instinktiv pflege ich das und lebe das auch. Und ich genieße es auch. Weil wie gesagt, du kannst mit jedem Gespräch, nimmst du was raus und nimmst was mit und lernst dazu. Und ich habe immer die Augen auf und immer die Ohren auf und ich möchte jeden Tag dazu lernen, weil ich möchte die Zeit einfach nutzen.
Ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese tollen Momente hier mit euch gemeinsam erleben durfte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin gerührt von allen Emotionen und möchte mich einfach nur noch bei euch bedanken.
Wie heißt es doch immer, Weltmeister wird man auf dem Platz, Karrieren entscheidet man daneben. Kaum einer weiß das besser als Roman Weidenfeller. Weltmeister, zweimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, Supercup-Sieger, bei allen Titeln aber, viele sagen, seine wahre Superpower, das ist das Networking. So hat er sich auch seine zweite Karriere gebaut als Markenbotschafter von Borussia Dortmund und TV-Experte für Sky und RTL. Wir haben uns jetzt im Rumors Hotel in München getroffen und darüber gesprochen, wie Netzwerken auf Weltklasse-Niveau wirklich funktioniert. Real Talk, aber auch über alle relevanten Themen im Fußballbusiness. Lennart Karl vom FC Bayern München. Muss der jetzt mit zur WM oder kann Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn wirklich noch verzichten? Trainer Xabi Alonso, warum scheitert so einer bei Real Madrid? Und was bedeutet das für Jürgen Klopp? Muss der jetzt zurück ins Business, zurück auf die Trainerbank? Was sagt Roman Weidenfeller dazu? Die Antworten jetzt hier in Tomorrow. Und noch mehr Karrieretipps im neuen Tomorrow-Buch, das Buch zum Podcast. Es kommt endlich der Titel, der Code zum Erfolg. 115 der krassesten Persönlichkeiten verraten dir hier ihre besten Business-Tipps. Ab Januar im Handel. Du kannst es jetzt schon vorbestellen auf Amazon für deinen Kickstart ins neue Jahr. Viel Spaß mit Tomorrow und deinem Code zum Erfolg. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan, der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Da ist das Ding, da ist er. Roman in Tomorrow. Endlich schaffen wir es. Wie toll, dass du heute hier Zeit hast.
Ganz lieben Dank, Tom, für die Einladung. Hat ja lange gedauert, dass wir uns zusammengefunden haben und ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen bei dir. Aber ich bin umso positiver gestimmt, dass wir es heute umsetzen und natürlich auch einen tollen Podcast auf die Beine stellen.
Was ich bei dir total interessant finde, du machst nicht viele Podcasts, oder?
Na, ich bin nicht so verliebt in einen Podcast, ehrlicherweise. Es kam ja, der Podcast ist ja super modern und auch publik geworden in Corona-Zeiten. Und dann hatte ich so viele Angebote gehabt und mich wollte jeder zum Podcast treffen. Und ich war dann hinterher derjenige, der sagte so, will ich denn überall preisgeben, was so wirklich mein Leben ist? Ist es auch mit jedem so spannend, wie mit dir zu sprechen? Deswegen bin ich heute bei dir im Podcast und habe mir nur ganz auserwählte Podcasts auch wirklich dann auch dann gewünscht, dort teilzunehmen. Und ja, und umso mehr freue ich mich, dass wir hier heute gemeinsam hier sind.
Wow, große Ehre, Roman, große Ehre. Vielen, vielen Dank. Was ich bei dir total spannend finde, wenn man mit dir telefoniert oder WhatsApp, das relativ ein Wort häufig bei dir fällt, das Wort Netzwerk, Netzwerken. Und ich habe natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast mit vielen Freunden und Wegbegleitern von dir gesprochen. Auch natürlich Ricardo Basile. Ja. Shoutout zu Ricardo, der war ja auch schon im Podcast. Und was so alle sagen ist, hey, du warst Weltmeister, du warst im Champions League Finale, aber deine wahre Superpower ist Netzwerken.
Ja, ich habe ein sehr großes Netzwerk und es macht mir sehr viel Spaß, auch mein Netzwerk eben auch zu pflegen. Ich habe sehr gute Kontakte. Die einen sind Freunde, die anderen sind Bekannte und die anderen sind Weggefährten. Und es ist halt immer super spannend, halt interessante Leute zu treffen und von denen zu lernen.
Wenn du heute alles verlieren würdest, dein Titel, dein Status, dein Geld, würdest du es mit deinem Netzwerk schaffen, wieder neu anzufangen?
Ich bin so ein Mensch, ich würde immer wieder auf die Füße fallen. Also erstens glaube ich eben, wenn du einmal hinfällst, ist es umso wichtiger, dass du auch immer wieder einmal mehr aufstehst. Das kennt man vom Sport. Natürlich gibt es da auch Nackenschläge und Tiefschläge, verlorene Spiele, aber auch Verletzungen. Auch Situationen, wo man nicht mehr genau weiß, wie es am nächsten Tag weitergeht. Weil vielleicht der Vertrag ausläuft, weil vielleicht der Verein nicht mehr mit dir zufrieden ist, weil vielleicht irgendwo eine Konkurrenzsituation auch auf dich zutrifft. Und da ist einfach wichtig, einfach immer einen klaren Blick zu behalten, nach vorne zu gehen. Und das ist eigentlich so meine Stärke. Ich gehe eigentlich immer einen Schritt nach vorne und gehe nie zurück und sehe das Glas immer als halb voll anstatt halb leer. Und von daher sage ich auch, egal in welcher Situation ich mich befinden würde, ich würde immer wieder auf die Beine kommen und würde immer wieder auch Arbeit finden oder auch Netzwerk wieder neu aufbauen und allgemein auch den Tag nutzen, den ich habe.
Wow, sehr cool, dass du das sagst. Netzwerk, wie wichtig ist das aus deiner Beurteilung heraus? Was ist dein Blick auf Netzwerk? Es gibt ja Business-Leute, die sagen, Netzwerk ist heute wichtiger als der Lebenslauf. Über Netzwerk kannst du teilweise mehr erreichen als über deinen Lebenslauf. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also man sagt ja auch dazu, Netzwerk ist eigentlich unbezahlbar und das sehe ich eigentlich ähnlich. Für mich ist es so, dass ich es einfach super spannend finde, halt mit so vielen tollen Menschen zusammenzukommen und da unheimlich viel aufzusaugen, welche Erfahrungen diese Menschen auch erlebt haben und daraus ziehe ich mir natürlich auch eine Menge und lerne daraus.
Bitte, aber dann nimm uns mal mit in dein Netzwerk-Business und erklär uns, wie macht man das? Weil ich finde das bei dir so faszinierend, dass du eben, du hast nicht nur ein Netzwerk, natürlich im Fußball-Business, dass du da jeden kennst, ist völlig klar. Weil mit den Leuten hast du gespielt, ob es ein Jürgen Klopp ist, ob es ein Ricardo Basile ist oder jetzt ja auch gerade beim Triple Hagedorn-Fußball-Talk da mit Oliver Kahn zusammen oder mit Didi Hamann, das ist ja völlig klar. Aber wenn man dir folgt, was ich natürlich tue, dann sieht man so, wow, okay, da ist er jetzt gerade bei Kanzler Friedrich Merz. Wow, nächster Moment ist er Backstage bei Helene Fischer. Dann bist du plötzlich auf dem Tennisplatz mit Alex Zverev. Wie bitte machst du das?
Netzwerk versuche ich einfach zu pflegen. Und das Thema ist eben, durch den Fußball kommst du eben auch an viele andere Möglichkeiten. Das heißt, du hast die Bekannten aus den anderen Sportarten, wie zum Beispiel Zverev, oder auch Handballer oder auch Eishockeyspieler oder wer auch immer in welcher Sportart auch. Das Gleiche gilt auch in die Richtung von der Musik. Das heißt, wir Sportler und Fußballer lieben die Musik und da jegliche Musikrichtung. Und umgekehrt ist es so, dass die Musiker natürlich auch den Sport oder den Fußball lieben. So, und da gibt's halt immer wieder Parallelen und Brücken. Und bis hin zur Politik, du hast es gerade richtig angesprochen. Ich finde die Politik natürlich auch super spannend. dann auch da einen Einblick reinzubekommen, weil man die Person auch persönlich auch kennt. Und dadurch ist es für mich auch klar, dass ich auch super interessiert daran bin, eben die Politiker zu treffen und da halt eben auch die Erfahrung aufzuschnappen und dann halt eben da halt auch dann ja den nächsten Schritt zu gehen.
Aber wie konkret funktioniert das, Roman? Weil ich kenne natürlich viele, die sagen, ja, ich habe verstanden, Netzwerk ist wichtig, ich muss das auch machen. Aber viele fragen dann immer, ja Gott, jetzt stehe ich da plötzlich, was sag ich denn? Was sage ich denn, wenn ich plötzlich neben einem Kanzler stehe oder neben einem Tennisstar oder neben einem super Musikstar? Wie schaffe ich es da auch, ich sag mal, für den relevant zu sein, dass ich nicht anfange zu stottern oder dass ich anfange zu sagen, okay, ja, schönes Wetter heute. Wie machst du das? Was ist so dein...
Authentisch zu sein. Also ich spreche natürlich über mein Leben. Viele kennen mich, wissen, wer ich bin und wissen natürlich auch, dass ich das eine oder andere Spiel auch für Borussia Dortmund gespielt habe und dadurch halt eben auch eine gewisse Erfahrung habe, wovon vielleicht auch die anderen Personen lernen können. Umgekehrt ist es dann auch so, dass ich einfach frei raus auf die Menschen drauf zugehe und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also ohne irgendwelche Barrieren und einfach die Person halt eben dann direkt anspreche und frage halt, wie das funktioniert, wie es ist, was man davon lernen kann, was ihre Eigenschaften sind, was ihre Erfahrungen sind und das kommt ja mir dann hinterher nur zugute.
Heißt das konkret, du bist jetzt bei Friedrich Merz und sagst, hey Friedrich, ich weiß nicht, ob ihr euch duzt oder Herr Merz oder Herr Bundeskanzler, aber wie machst du das hier eigentlich? Wie läuft dein Business so? Wie machst du deine Deals oder was ist so deine Herangehensweise in so einem Gespräch?
Ja, natürlich. Also ich nenne ihn natürlich Herr Bundeskanzler, aber ich habe ihn vorher schon kennengelernt, als er noch im Wirtschaftsrat auch bei Borussia Dortmund war. Dadurch hast du natürlich auch schon mal die Brücke geschlagen. Er liebt den Fußball, wir spielen und ich sag mal, wir leben für den gleichen Fußballclub und dadurch ist halt eben schon mal die eine Brücke geschlagen und dadurch hast du auch schon mal einen Bezug zum Bundeskanzler und dann ist es halt eben auch so, dass man halt eben durch den Fußball halt eben auch die anderen Politiker dann auch wieder trifft und man bespricht natürlich dann schon auch die Themen, was gerade so aktuell ist und ich war auch bei dem Wahlkampf mit dabei, hatte das Vergnügen gehabt beim Quadrell. Also aber auch schon zuvor beim Triell, bei Laschet mit dabei zu sein. Danach kam ja der Quadrell auch, als er im März gewählt wurde. Und ja, dann haben wir uns später ausgetauscht und man kennt sich auch mit Julia Klöckner und so weiter. Also man ist dann schon auch ganz gut vernetzt und man führt normale Gespräche, was im Alltag so anliegt, allerdings natürlich auch auf der größten Ebene. Das heißt, alles, was halt eben die Bundesregierung von Deutschland natürlich auch betrifft.
Gibt es bei dir noch sowas, Roman, wie Nervosität, dass du weißt, oh, gleich treffe ich den Kanzler oder gleich bin ich Backstage bei Helene Fischer, whatever. Gibt es bei dir noch sowas, dass du sagst, oh, gleich treffe ich den, was sag ich denn, was könnte ich sagen, was klingt vielleicht klug? Machst du dir solche Gedanken oder gehst du einfach rein?
Nee, eigentlich frei rein. Also ohne jetzt große Hemmung und auch ohne mir groß Gedanken zu machen, wie ich jetzt den ersten Satz wähle oder über was wir sprechen wollen. Klar, wenn sich jetzt Fragen auftun, dann steht es außer Frage, dass man da natürlich drauf eingeht. Aber an sich einfach frei raus, so wie wir jetzt auch gerade sprechen. Wir haben uns ja auch keinen allzu großen Plan zurechtgelegt, über was wir sprechen wollen.
Was ich aber spannend bei dir finde, dass du es eben geschafft hast, in zwei Karrieren das Ganze zu machen. Also ich kann klar erkennen, deine erste Karriere, du bist Fußball-Superstar, Weltmeister, Champions-League-Finale, zweimal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, Supercup-Gewinner. Klar, da hat man viele Freunde. Da wollen alle Freunde sein, gehe ich mal von aus, oder?
Ja, so viele Freunde, richtig tiefe und enge Freunde habe ich natürlich auch nicht. Ich lasse auch nur gezielt auch Menschen an mich heran, aber bin allgemein ein offener Mensch. Das heißt also, ich gehe offen auf die Menschen auch auf der Straße drauf zu. Bin auch ein Mensch, weil ich auch selber weiß, dass ich früher auch mal Fan war. Das heißt also, jeder Mensch, der auf mich zukommt und mit mir ein Foto schießen möchte oder ein Autogramm haben möchte, dann bekommt er natürlich sein Autogramm und sein Foto. Steht außer Frage. Auch zu welcher Uhrzeit auch immer. Selbst wenn man mich nachts in der Bar trifft, habe ich kein Problem damit, mit einem ein Foto zu schießen. Und ich glaube, das Nahbare macht einen Menschen besonders und das ist mir persönlich auch wichtig, auch nahbar zu sein, für alle Menschen da zu sein. Und das ist egal, ob das derjenige ist, der auf der Straße ganz normal unterwegs ist, der vielleicht auch auf der Straße lebt, der mich anspricht, oder halt eben die allergrößten Prominenten halt in Deutschland oder international.
Viele sagen, Netzwerk ist auch immer Arbeit. Wie viel Arbeit ist das für dich? Weil nochmal, du bist gefühlt überall, ob es Bambi ist, Herz für Kinder, Laureus Sports Award, gestern bei Sky, morgen bei RTL, wo auch immer. Du bist auf so vielen Events. Hast du ein Riesenteam hinter dir, was dich so organisiert? Oder wie machst du das? Wir sind heute Morgen hier im Rumors in München, treffen uns zum Podcasten. Hast du schon 20 Mails geschrieben? Hey, Herr Bundeskanzler, wie läuft's Business? Wie läuft's mit Trump? Hey, Helene, wann ist das Konzert? Oder hast du das schon alles gemacht?
Also zum einen will ich erstmal sagen, danke an das Rumors und an unsere Freunde Alex und Mickey und natürlich auch an David, die hier die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und wie mache ich das? Also ich bin alleine unterwegs, ehrlicherweise. Also ich habe kein Back-Off-Office. Also ich mache wirklich alles alleine. Und das macht das Ganze auch nochmal spannend, weil dann geht auch nichts verloren. Es kann nirgendwo was hängen bleiben. Und ich werde meistens selbst angeschrieben oder kümmere mich selbst dann um die Daten, um die Termine, um die Aufträge oder was auch immer. Schreibe auch selbst meine eigenen Rechnungen, wenn es dann drauf ankommt, wenn ich irgendwo was für irgendeine Firma gemacht habe. Und von daher bin ich self-made, oder? Kann man das so sagen, oder?
Ja, total. Ich meine, ich finde, es ist auch super modern zu sagen, hey, ich habe da nicht 1000 Executive Assistants, die das machen, sondern ich mache das selbst. Ich finde, es passt super in die Zeit. Trotzdem ist es natürlich eine Menge, was du machst, weil du eben so viele Events hast. Und was ich bei dir beobachte, ist eben, so viele Leute gehen einfach zu Events, dann sitzen sie da beim Bambi oder Herz für Kinder und sitzen an ihrem Tisch, kommen vom Tisch nicht weg, nehmen das Essen und Drinks. Am Ende sagen sie, ja, war ganz nice und ich habe den und den on Stage gesehen. Aber was ich bei dir beobachte, du triffst die Leute immer. Und ich habe hier mal im Podcast gehabt, die Deutschlandchefin von LinkedIn, und die sagte mir mal, wenn sie zu Events geht, schaut sie mal, wer da ist, und dann überlegt sie sich, dass sie so 3 bis 5 Leute unbedingt treffen will und dass sie aktiv auf die zugeht, um die zu kontaktieren. Hast du sowas auch? Hast du auch einen Plan, wenn du zu einem Event gehst, oder was bewegt dich dazu zu sagen, hey, ich stehe mal kurz auf, ich gehe mal kurz rüber, ich mache mal kurz Shakehands, ich platziere mal 2, 3 Sätze. Was ist so deine Strategie dabei?
Also ich bekomme das auch mit, wenn ich businessmäßig unterwegs bin, dass sich dann die Leute, die auch mit mir sich dann auch bewegen, dann sich wirklich auch so einen kleinen Plan zurechtlegen und sagen, wer ist jetzt wirklich da auf dem Event? Wen wollen wir alles treffen? Wer ist wichtig? Wen wollen wir Hallo sagen? Und so weiter. Aber ich selber, wenn ich privat unterwegs bin, gar nicht. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin, egal ob jetzt im Bambi oder wo auch immer, oder auf meiner Laureus Sport for Good Abendveranstaltung, dann gehe ich da hin und schaue einfach, wer da ist. Und dann sage ich natürlich auch denjenigen, die dann für mich einfach, die bekannt sind, wichtig sind, die allgemein auch da sind, sage ich einfach Hallo und komme mit denen ins Gespräch. Also ich lege mir jetzt nicht so einen richtigen Businessplan vor, wo ich sage, okay, die 5 Personen muss ich an dem Abend treffen.
Aber hast du so ein Mindset, dass du sagst, hey, ich will heute auch ein guter Gast sein, ich will auch was einbringen für den Event, ich will da auch aktiv sein und ja, einfach nicht nur rumsitzen und trinken und essen, sondern dass du auch was mitbringst. In Amerika sagt man ja immer so, was bringst du mit to the table, ne? Bringst du mit an den Tisch?
Also ich finde einfach, du musst immer eine Message auch dabei haben, und egal zu welchem Event es halt geht, es kommt immer drauf an, welches halt ist, da glaube ich schon, dass ich auch eine Message dabei habe, ne? Also kommt aufs Event drauf an.
Sehr cool. Bei deinem Netzwerk, wenn du das alles alleine organisierst, ja heute so an so einem ganz normalen Tag, wie viel WhatsApps schreibst du, mit wie vielen Leuten kontaktierst du an so einem normalen Tag? Hast du so eine Regel für dich, dass du sagst, ich muss mindestens 5 oder 10 Mails schreiben oder Direct Messages oder Anrufe oder gleich treffe ich noch jemand zum Essen, Ricardo, zum Essen, dass du sagst, ich takte meinen Tag so, dass es auch relevant ist und sinnvoll ist, ja, für mein Netzwerk, für mein Business?
Also allgemein ist es so, wenn ich mich eigentlich so rund um Dortmund bewege, ist es so, dass ich immer morgens als erstes aus dem Bett rausspringe und mache Sport. So, ich finde einfach auch nach der Karriere ist unheimlich wichtig, auch Sport zu treiben. Ich gehe eine Runde um den Phoenixsee joggen. Ich lebe da in Dortmund am Phoenixsee und es ist natürlich auch sehr naheliegend, dass ich dann da auch joggen gehe, und die Leute sind alle sehr freundlich morgens zu mir und umgekehrt genauso. Man sieht immer die gleichen Leute und das belebt und begeistert mich auch selbst. Also erstens bleibt man fit, und wenn du körperlich fit bist, ist der Geist auch fit. Und dann geht's eigentlich los, dass ich vielleicht nochmal kurz in den Gym gehe und dann eigentlich schon ans Handy und dann an den Schreibtisch, und dann guckst du halt, was gerade reinflattert an E-Mails, an WhatsAppen oder was auch immer. Meistens geht ja heutzutage vieles über WhatsApp, über den direkten Draht. Oder ich selbst habe irgendwie Dinge zu klären, wo ich dann den Leuten hinterher telefoniere oder halt eben versuche zu erreichen, um dann die Dinge anzusprechen oder wie man es am besten auf die Beine stellt. Allgemein ist es schon so, dass wenn du morgens wach wirst, dass du schon einen groben Plan hast, was alles an dem Tag halt eben anliegt. wie eben zum Beispiel auch, wo ich gesagt habe, okay, wann geht eigentlich mein Rückflug wieder hier von München nach Richtung Dortmund, also ich fliege aber nach Paderborn. Und du brauchst halt einen groben Plan. So, und dann weißt du halt das Ganze zu strukturieren und weißt auch, okay, vielleicht bleibt noch ein kleines Zeitfenster für ein kleines Mittagessen mit Ricardo, was natürlich immer spannend und lustig ist, über den Vorabend der Sendung zu sprechen oder halt eben viele andere Dinge.
Du bist jemand, der wahnsinnig schnell WhatsApps beantwortet. Ist das wichtig für dich, dass man da auch eine Verlässlichkeit hat und sich committet und du sofort sagst ja oder nein?
Danke für das Kompliment. Eigentlich manchmal sogar nicht immer super, super schnell, aber wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich. Weil ich gehe da schon um die Wichtigkeit. Das heißt, wenn die Leute von mir eine schnelle Antwort brauchen, kriegen die sofort eine Antwort. Und wenn ich auch nicht groß telefonieren kann, sage ich, ey, tut mir total leid, ich melde mich später. Aber ja, nein oder wir machen das so und so. Ist mir schon wichtig, eine Verlässlichkeit zu haben, weil ich glaube, das hat auch was damit zu tun mit meinem alten Job als Torwart. Da hast du die Verantwortung. Du bist der letzte Mann deiner Mannschaft, du hast die Verantwortung. Du bist der Backup, wenn alles irgendwie nicht mehr reagieren kann und der Stürmer kommt dann auf dich alleine zu, musst du halt versuchen, dann den Ball zu halten. Und von daher geht es immer darum, eine Verlässlichkeit zu haben, die Verantwortung auch zu übernehmen und sich dem Ganzen auch zu stellen.
Wow, darüber müssen wir gleich noch sprechen, über das, was man eben aus dem Sportbusiness fürs Business danach lernen kann. Du hast gerade im Nebensatz so ja, nein gesagt. Ich gehe mal davon aus, ja zu sagen ist immer super einfach, zu sagen, ja, ich komme zu einem Event, ich bin dabei, ich helfe euch. Wie schwer fällt es dir, nein zu sagen?
Sehr schwer. Bin eigentlich nicht der Mensch, der gerne nein sagt, weil ich versuche, alles umzusetzen und auch jeden Wunsch zu erfüllen, aber es geht manchmal nicht. Und dann muss man schon auch manchmal auch sagen, es geht leider nicht, begründe es meistens auch. Und die meisten Leute verstehen es auch. Also die sind mir dann auch nicht böse. Und es gibt auch mal Tage, wo ich sage, du, pass auf, gib mir bitte Zeit, irgendwie 3-4 Monate. Im Moment gerade ist eine hektische Zeit, ich bin viel unterwegs. Wenn ich ein bisschen Luft habe, dann kriegen wir es umgesetzt und dann versuche ich das auch dann umzusetzen. Und dann bin ich auch akribisch genug, um zu sagen, ey, da war noch was. Da muss ich noch was machen und dann mache ich das.
Kann man Nein sagen lernen oder noch anders formuliert, weil du aus dem Sport kommst, kann man Nein sagen trainieren?
Auch da habe ich viel aus dem Sport mitgenommen. Also es ist nicht immer nur alles in meine Richtung gelaufen. Ich habe auch mal das ein oder andere Mal Nein zu hören bekommen. Aber ich sage mal, ein Nein hast du schon mal sofort. Ein Ja kannst du immer bekommen. Und auch da sehe ich, hey, warum nicht? Komm, lass uns doch einfach was probieren. Lass mich was fragen und dann kriegen wir schon eine ordentliche Antwort. Und auf deine Frage zurückzukommen bezüglich Nein-Sagens. Also klar, fällt mir es schwer. Aber ich habe es auch gelernt, letztlich dann auch nach mir persönlich zu gucken. Und wenn es einfach nicht reinpasst, dann muss ich eben auch in dem Moment den Leuten einfach absagen. Aber ich hoffe nicht, dass ich in dem Moment die Leute enttäusche.
Finde ich total interessant, dass du sagst, ja, du musst auch auf dich persönlich gucken, weil wir natürlich in so einer Zeit leben, wo wir ständig erreichbar sind. Wir sind always on. Es kommt ständig Messages rein. Jeder will was von dir. Alle sind natürlich durch diese ganze Digitalität eben auch gefühlt gestresst, überfordert, dass du sagst, dir ist es wichtig, auch für dich, ja, Zeit für dich zu haben und auch da eine Balance zu finden. Ist das etwas, was du dir ganz bewusst vorgenommen hast?
Ja, eine Balance ist unheimlich wichtig. Auch das kenne ich aus dem Sport. Du musst gesund bleiben. Du kannst viel arbeiten, gar keine Frage. Aber du brauchst auch immer die Ruhezeiten, brauchst eigentlich viel Schlaf, musst dich gut ernähren. Und hinterher musst du auch mal die Zeit für dich auch haben, dass du mal kurz runterkommst, kurz das Ganze auch reflektierst. Was hast du gerade gemacht? Was sind deine Ziele in der nahen Zukunft? Mittelfristig, langfristig, auch wegen mir kurzfristig. Und so gehe ich schon dann auch die Dinge an.
Hast du da für dich so eine gewisse Regel oder eine Strategie, dass du sagst, so dann drückst du für dich auch mal auf die Stopptaste? Ich sag mal, wenn jetzt Herz für Kinder war, Bambi war, Sky war, dass du dann sagst, so jetzt muss aber auch ein Tag wieder off sein. Ich nehme jetzt die nächste Veranstaltung nicht an und jetzt sage ich erstmal wieder 3-mal Nein, bevor ich wieder 1-mal Ja sage. Oder wie entscheidest du das?
Schon um die Wichtigkeit der Veranstaltung. Dann auch, wie der persönliche Kalender auch gerade anliegt. Wenn es passt, dann super gerne. Aber wenn es halt nicht passt, dann klappt es halt nicht. Und was auch nicht zu vergessen ist, ich habe noch 2 süße Kinder in Dortmund leben. Und ich bin gerne in Dortmund, lebe gerne in Dortmund. Und das ist auch mein Ausgleich, meine Balance. Weil ich bin gerne unterwegs, in welchen Städten auch immer, auch weltweit. Auch durch meinen Verein und durch meinen Job als Markenbotschafter von Borussia Dortmund. Aber auch sehr, sehr gerne auch bei mir in Dortmund, bei meinen Kindern, mit meinen Kindern gemeinsam, gehe mit denen zum Spielplatz, gehe mit denen zusammen auch zum Fußballspiel. Das eigene Spiel von meinem Sohn, aber natürlich auch sehr gerne zu Borussia Dortmund ins große Stadion. und genieße dann auch die Zeit mit den Kindern. Und das lenkt mich auch vom Alltag ab. Und dann kann man auch mal noch mal ein Stück Kind sein. Und es gibt ja nichts Schöneres wie ein Kinderlachen.
Wow, ja, toll, dass du das so sagst und toll, dass du es so machst, dass du da diese Balance findest und sagst, ja, Kinder first, bevor du
Event
machst.
Meine Familie.
Nochmal zum Netzwerken. Wann hast du für dich erkannt, dass das wichtig ist? Hast du das schon zu deiner aktiven Karriere gehabt, dass du gemerkt hast, so meine sportliche Karriere muss ja irgendwann zu Ende sein? Als Torwart kannst du zwar noch wahrscheinlich am längsten im Tor bleiben, bis 40, 42, wenn du willst, oder Manuel Neuer für immer, aber du weißt ja, irgendwann ist es vorbei. Wann war für dich so dieser Moment, wo du erkannt hast, wow, Netzwerk ist echt wichtig, Karriere entscheidend?
Also in dem Moment, wo ich auch immer mehr wahrgenommen habe, dass ich eingeladen werde, unabhängig, dass ich Fußballer bin. Und dann habe ich auch gespürt, dass da unheimlich viel drin steckt. Und dann kamen auch viele Leute auf mich zu und sagten so, ey, das ist ein überragendes Netzwerk. Weißt du es eigentlich? Dafür müssen andere sogar dafür bezahlen. Ne? Das musst du viel mehr nutzen und pflegen. Und ich gehe da gar nicht so bewusst damit um, aber ja, so instinktiv pflege ich das und lebe das auch. Und ich genieße es auch, weil wie gesagt, du kannst mit jedem Gespräch, nimmst du was raus und nimmst was mit und lernst dazu. Und ich habe immer die Augen auf und immer die Ohren auf und ich möchte jeden Tag dazu lernen, weil ich möchte die Zeit einfach nutzen. Ich hatte das Glück gehabt, Profifußballer zu sein, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das ist das Größte, was du machen kannst als Sportler und allgemein als Fußballer. Bin dafür sehr, sehr dankbar und ich wusste, dass die biologische Uhr natürlich gegen mich läuft. Und dann bist du irgendwann rund um 35, 36, ja, kriegst du nochmal ein Jahr Vertrag oder nicht mehr oder wie auch immer. Und ich habe da schon die Weichen gestellt zu sagen, okay, ich möchte in den letzten Verträgen jeweils drin haben, dass ich einen Anschlussvertrag bei Borussia Dortmund habe, dass ich weiter im Geschäft bleibe, im Sport, das, was mir am meisten Spaß macht, was ich am besten kann, wo ich vielleicht auch am nützlichsten bin. Und umgekehrt genauso, ich möchte die Kontakte, die ich natürlich während meiner aktiven Zeit schon aufgebaut habe, durch den Sport, durch die Öffentlichkeit, aber auch durch die Events noch weiter pflegen, noch weiter ausbauen. Und es ist immer wieder auf Neues spannend.
Gute Strategie. Hast du bei dir auch so überlegt, dass du gesagt hast, okay, Fußballer, Trainer, Funktionäre kenne ich jetzt genug. Jetzt will ich gezielt mal Politik kennenlernen. Jetzt will ich gezielt mal Showbiz kennenlernen. Hast du eine Strategie dafür gehabt oder hat sich das eher zufällig ergeben?
Also wo ich klar war, war eigentlich, dass ich nach meiner Karriere nicht auf den Platz zurückkehren möchte. Also ich möchte weder Torwarttrainer sein noch Trainer einer Mannschaft. Ich kann gerne mal eine Jugendmannschaft bei uns trainieren, egal ob bei Borussia Dortmund oder auch bei dem Jugendverein meines Sohnes. Das ist alles gut und mache auch gerne Torwarttraining mal mit den Kids. Aber fest dabei zu sein, weiterhin im Hamsterrad drin zu sein, das wollte ich nicht. Ich wollte raus und ich wollte einfach den Verein von der anderen Seite mal kennenlernen. Mir war es wichtig, einfach auch die wirtschaftliche Seite kennenzulernen, die Business-Seite, wie das funktioniert mit Partnerschaften, mit Sponsoren, wo das Geld herkommt, wie die Geldflüsse sind und wie das einfach dann auch so im Ausland gelebt wird, solche Partnerschaften. Denn wir haben drei große Büros in Singapur, in Shanghai und auch in New York inzwischen. Und das ist natürlich super spannend, in der ganzen Welt unterwegs zu sein, die Vereinsfarben zu vertreten und zeitgleich da auch das Netzwerk wieder aufzubauen.
Dann nimm uns bitte mal mit in dein neues Business, weil wenn du wir sagst, heißt ja wir, Borussia Dortmund, und obwohl dein Vertrag ausgelaufen ist, nach 16 Jahren und man kann sich kaum dran erinnern, es gab mal eine Zeit, wo Borussia Dortmund wirklich deutscher Meister geworden ist, es gab mal eine Zeit, da wurde Borussia Dortmund DFB-Pokalsieger und hat sogar Bayern München geschlagen und lange, lange her. Du bist 2018 ausgestiegen aus deiner aktiven Karriere und hast dann diesen Anschlussvertrag gehabt und bist jetzt offiziell Markenbotschafter bei Borussia Dortmund. Für alle, die nicht so tief in dem Business sind, was heißt das, wenn man Markenbotschafter für Borussia Dortmund ist? Was ist dein Job? Was sind deine Aufgaben?
Also ich habe keinen einfachen Bürojob oder Job, wo du 8 Stunden am Schreibtisch sitzt, sondern der Schreibtisch ist eigentlich mein Handy. Das heißt, ich kriege unheimlich viele Anrufe von Partner oder von Sponsoren oder auch von dem Verein selbst, die mich dann eben entweder ins Inland reinschicken oder auch gerne ins Ausland, was mir natürlich umso mehr Spaß macht. Das heißt, ich kümmere mich um Partnerschaften, um Sponsoren, aber um auch Dinge wie ein guter Zweck, komme auch mal gerne zum Jugendtraining, sagte hallo. Aber das Spannende bei uns ist eben, dass Borussia Dortmund nicht nur ein eingetragener Verein ist, sondern ein großes Wirtschaftsunternehmen ist, dass wir, wie angesprochen haben, den Headquarter natürlich in Dortmund haben, aber noch drei weitere große Büros haben und Stationen haben, einmal in Shanghai, dann auch in Singapur und natürlich jetzt seit neuestem auch in New York. Und von da aus pflegen wir einfach weltweit unsere Partnerschaften, unsere Sponsoren und sind sehr nah an unseren Fans dran, weil der Unterschied ist eben, nicht nur einmal in ein besonderes Land reinzufliegen und einmal Hallo zu sagen, da Trikots zu verteilen, mal ein Fußballtraining zu absolvieren oder vielleicht ein Legendenspiel dort zu spielen, sondern eben stetig immer wieder in diesen Ländern auch vor Ort zu sein, stetig den Leuten das Gefühl zu geben, dass Borussia Dortmund ein verlässlicher Partner ist, ein verlässlicher Fußballverein, dass der Fußballverein sehr nahbar ist, greifbar ist, spürbar ist, anders ist, dass wir ein geiles Stadion haben, den Signal Iduna Park, dass der natürlich immer sehr gerne auch besucht wird. Wir haben 25.000 Leute auf der Stehplatztribüne. Das ist die gelbe Wand genannt und alle schwärmen von der gelben Wand. Und ich hatte das Vergnügen gehabt, 16 Jahre dort davor Fußball zu spielen, was einfach gigantisch ist. Weil das Gefühl zu spüren, 25.000 Menschen hinter dir zu haben und die dich natürlich supporten, mega geil, danke dafür. Und ja, es macht halt eben auch Spaß, genau diesen coolen Verein und was mittlerweile auch für mich eine Herzensangelegenheit ist, einfach auch im Inland und Ausland zu vertreten.
Ich finde es total spannend, was du sagst, weil du bringst gleich alles zusammen, was dazugehört. Ja. Natürlich dieses Borussia Dortmund, dieses echte Liebe, wie es ja heißt, echte Liebe. Auf der anderen Seite aber hast du es auch skizziert, es ist eben Big Business und ihr seid ja auch börsennotiert, seid eine Aktiengesellschaft und ja, es geht auf eine globale Weltreise, businessmäßig extrem wichtig, heute eben auch international wahrgenommen zu werden. Was natürlich ein Spagat ist zwischen den Hardcore-Fans und den wirtschaftlichen Ambitionen, die man wahrscheinlich heute im Profisport mit Blick 2026, 2030 haben muss, oder? Internationalisierung ist entscheidend, oder?
Auch für die Bundesliga. Also einmal für den Verein selbst, ne, den Club selbst und natürlich für die Bundesliga. Wir wissen alle, dass die Bundesliga leider von den Fernsehgeldern hinten ansteht, weil die Bundesliga nicht so oft angeklickt wird, wie zum Beispiel die Premier League oder auch die La Liga in Spanien. Und selbst die Italiener sind auch nicht, ich sag mal, die haben wir noch im Griff, aber die werden natürlich auch gut geschaut, aber da sind wir weit vorne. Aber letztlich ist es so, dass wir natürlich versuchen, den Markt weiter anzugreifen für die Bundesliga, dass natürlich mehr die Bundesliga im Ausland geschaut wird, dadurch mehr Geld aus dem Ausland im Inland halt eben generiert wird. Dadurch haben wir die Möglichkeiten halt eben auch größere Spieler zu kaufen, wieder besseren Fußball zu zeigen und natürlich auch Real Madrid, Manchester City oder auch Barcelona dann die Stirn zu zeigen.
Wenn du dabei bist, was bedeutet das? Ihr habt ja einen Major-Deal gemacht mit Vodafone als Haupttrikotsponsor. Wenn so ein Deal ansteht, heißt es dann, oh Roman, da musst du dazukommen, das ist wichtig, da treffe den CEO und komm mal dazu sei mal nice an dem Abend.
Genau, also genau so läuft's. Und spannenderweise, wir hatten ja das letzte Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Bodo Klimt, wo wir leider nur 2-2 gespielt haben, Borussia Dortmund. Wenn ich sage wir, heißt es echt immer Borussia Dortmund, weil ich fühle mich da immer mit dem Verein noch so verbunden. Und zuvor habe ich wirklich die ganze komplette Führungsetage mal wieder getroffen von Vodafone. Und da hast du echt auch den Stein schon ins Rollen gebracht. Und da ging es einfach darum, ja, erklär mal ein bisschen was über Leadership und wie ist das und was machst du? Und die Leute haben mir Fragen gestellt. Und es war eine spannende Runde. Und hinterher ist es wie immer beim Fußball, es ist super nahbar, es ist super lustig, haben so ein paar Witze gemacht. Und dann kommt wirklich die Chefin von Vodafone, kommt vorbei und bedankt sich, ne, dann auch der Chef von Deutschland, von Vodafone, der dann auch sagt, ey, klasse, wie du das machst und wir sind super dankbar und stolz, dass wir Partner sind von Borussia Dortmund. Und es gibt ja eigentlich sogar noch eine andere Geschichte. Wir hatten ja zuvor auch noch einen anderen Telefonanbieter auch bei uns, 1&1. Das sind die Freunde aus dem Westerwald mit Ralf Dommermuth, der eine bezaubernde Ehefrau hat, mit Judith Dommermuth, die unter anderem auch mit mir sehr eng befreundet ist. Und ich sagte auch zu Vodafone, sage ich, ey, ich komme eigentlich so ein bisschen so zwiespältig hier zu euch, weil auf der einen Seite war ich schon immer 1&1 Fan und bin auch natürlich super eng befreundet. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen neuen Hauptsponsor und ich gehe natürlich auch den Weg mit euch mit. Und es ist spannend, einfach diese Zeitreisen zu haben und diese Kleinigkeiten und dann trotzdem wieder die Gemeinsamkeiten. Und hinterher verfolgen wir alle nur das gemeinsame Ziel. Wir wollen ja alle noch mehr erreichen und einfach eine Gemeinschaft auch zusammenfügen, die so powerful ist, dass du sagst, du kannst Berge verschieben.
Wir verfolgen alle ein Ziel. Es ist ja interessant, dass du gerade gesagt hast, dass dich da eine freundschaftliche Verbindung verbindet, sozusagen mit eins und eins. Aber trotzdem sagst du, das größere Ziel ist dann ja der nächste große Vertrag, die Wirtschaftlichkeit von Borussia Dortmund. Und dann stellst du eben auch, gehört auch zu deinem Netzwerk-Business, deine Freundschaft eben hinter das große Vereinsziel. Und ist das easy für dich?
Das war auch eine schwierige Entscheidung damals und es war natürlich auch schwer für mich in dem Moment. Ich habe immer gehofft, dass es noch weitergeht mit 1 und 1 und habe auch ehrlicherweise für gekämpft, lange Zeit. Und das wissen auch alle, sowohl beim Verein als auch auf der 1 und 1 Seite. Und da hat man sich gemeinsam dazu entschlossen, einfach eine erfolgreiche Zusammenarbeit einfach zu beenden. Und dann muss es ja weitergehen. So, die Brust muss ja weiter belegt sein und dann hat man sich dazu entschlossen, dann auch Vodafone ins Boot reinzunehmen. Und natürlich ist Vodafone jetzt auch ein sehr großer Partner und unser Hauptsponsor. Und von daher ist es auch klar, dass ich dann natürlich auch voll auch im Dienst von für Borussia Dortmund, auch für Vodafone auch unterwegs bin.
Roman, wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Verträge werden immer nichtiger, immer kurzfristiger. Viele, nicht nur in deinem Business, nicht nur im Fußball, wechseln wahnsinnig schnell, auch in der Formel 1, in anderen Sportarten, aber natürlich auch im klassischen Business. Es gibt ja heute keine Jobs mehr, wo du bei einem Unternehmen heute anfängst und sagst, okay, da bleibe ich bis zu meiner Verrentung, sondern du machst einen Job 3 Jahre, 5 Jahre. Ich glaube, ich habe gerade gelesen, im DAX sind die meisten Vorstände im Schnitt nur 3 Jahre da. Du hast ja im Grunde genommen eine völlig andere Karriere gemacht, indem du eben auf Langfristigkeit gesetzt hast, dass du im 16 Jahre bei Borussia Dortmund geblieben bist und nie gegangen bist. Ist das eigentlich heute etwas, was sich für dich auszahlt, diese Kontinuität, dass du eben dadurch das bist, was man ja Vereinslegende nennt?
Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dem Verein loyal zur Seite zu stehen. Und natürlich gab es auch Momente, gerade zum Ende meiner Karriere, wo es dann auch die Möglichkeit gab, nochmal den Verein zu wechseln. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, was bringt es mir? Ist es wichtiger, nochmal im Ausland zu spielen, 1-2 Jahre? Ist es wichtiger, da noch den letzten Euro mitzunehmen? Oder ist es nicht wichtiger, einfach das zu machen, was dir dein Herz sagt, worauf du viel mehr Lust hast? Also dem Verein treu zu bleiben, deine Anstellung zu haben und vielleicht da den nächsten Schritt in deiner eigenen Karriere zu machen. Also wirklich die Business-Seite einfach mal kennenzulernen und darüber einfach dann die Möglichkeit zu haben, dich weiter nach vorne zu bringen.
Du hast gerade einen ganz entscheidenden Faktor genannt, noch den letzten Euro mitzunehmen oder einen Euro mitzunehmen. Es gibt ja nun viele deiner Kollegen und Ex-Kollegen, die natürlich sowas noch machen. Anderes Beispiel, ja auch eine Ikone in Dortmund, Marco Reus.
Absolut.
Ist noch nach Los Angeles gegangen. Er war auch hier im Podcast und er hat halt gesagt, er wollte einfach noch spielen. Er wollte nicht die Rolle auf der Bank, der da nur rumsetzt und alle denken, oh je, da ist der arme Marco. Jetzt müssen wir den mal in der 84. Minute beim 4:0 Vorsprung gegen Augsburg, können wir ihn mal einwechseln. Sondern das wollte er nicht, sondern er wollte seine Spielzeit haben. Aber du hast gesagt, nee, du machst nicht noch so eine Kurve nach Amerika oder heute gehen ja alle nach Saudi-Arabien und nehmen dann nochmal schnell 150 ja. Millionen oder 100 Trillionen mit, was auch ja. immer da gezahlt wird an die Ronaldos dieser Welt. Das war für dich kein Punkt.
Nein, es war eine bewusste Entscheidung, mich dagegen zu entschließen und ich hatte die Angebote auch gehabt. Bei Marco muss man sagen, Marco war deutlich jünger als ich, als er dann jetzt gewechselt ist nach Amerika und ich habe meine Karriere mit 38 beendet und da muss man schon sagen, da bist du schon auf fast am Limit. Also klar, gab es auch Torleute, die dann mit 40 noch gespielt haben oder im Buffon, glaube ich, mit fast 42 noch, aber das ist dann schon auch sehr selten und von daher war es mir eigentlich wichtig, die bewusste Entscheidung auch zu verfolgen. Ich habe dann zum Beispiel auch mal ein Abendessen gehabt und war, das kann ich auch so erwähnen, mit dem CEO von der Lindt-Schokolade beim Abendessen. Und dann fragte mich Herr Weinfeller, was sind eigentlich Ihre Pläne, wenn Sie Ihre Karriere beenden? Und dann habe ich gesagt, so, erstmal eine Weltreise machen, mal das Leben genießen, mal mich irgendwo ins Meer zu setzen. Und dann sagt er zu mir, auf keinen Fall, Sie müssen noch weiter im Geschäft bleiben. Weil wenn Sie einmal raus sind, wird es immer schwer, wieder reinzukommen. Da sage ich, meinen Sie? Ja, ja. Habe ich das verfolgt und ich hatte auch hinterher gar keine andere Wahl, weil der Verein rief mich auch an. Also ich sag mal, ich habe meine Fußballschuhe und die Handschuhe gerade an den Nagel gehangen. Ich wusste zwar, es gibt nochmal irgendwann ein Abschiedsspiel rund um September, aber Ende Mai war fertig. Und dann rief mich schon der Erste an und sagte so, ey, kannst du für uns mal schnell nach Singapur fliegen und können wir nicht vielleicht da was auf die Beine stellen? Und ich so, Singapur? Ja klar, ist doch geil. Warum soll ich nach Singapur fliegen? Heutzutage, ehrlicherweise, ist ja Fliegen auch nicht mehr ganz so schwer. Und die Welt ist ja so vernetzt und das ist natürlich dann auch für mich auch das Spannende eigentlich. Ich fühle mich gar nicht mehr, dass ich im Ausland bin. Also mir sagt man, okay, flieg nach Singapur oder flieg nach Shanghai oder flieg nach Vietnam, dann fliege ich dahin. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich überall ein bisschen auskenne und das ist nicht mehr fremd und es ist trotzdem immer noch spannend.
Aber warum hast du genau diese Entscheidung getroffen? Was ja interessant ist, du bist natürlich trotz deiner Profikarriere hast du eine Ausbildung, du bist Bürokaufmann und du hast dann noch ein Studium gemacht beim DFB und beim DFL in Sachen Management.
Ja.
Warum hast du das für dich ausgeschlossen zu sagen, hey, ich werde einfach Fußballtrainer. Ich gehe zu einem Verein und werde irgendwann Trainer von Borussia Dortmund, wie Sandro Wagner bei Augsburg.
Der eine hat diese Talente und ich fand es einfach viel spannender, einfach die andere Seite des Vereins kennenzulernen. Und auch im Privaten ist es schon so, dass ich immer mein Leben auch selbst organisiert und auch gestaltet habe. Habe mich frühzeitig schon auch mit wirtschaftlichen Dingen auseinandergesetzt, mich um alles andere gekümmert in meinem Leben, was halt eben so ansteht, Versicherung und klar, was auch man so alles braucht. Und deswegen war es mir wichtig und auch interessanter, einfach wirklich die Business-Seite von Borussia Dortmund zu kennenzulernen und zu nutzen für das weitere Netzwerk und für den nächsten Schritt von mir selbst, von Roman Weinfeller.
Und das würde ja bedeuten, wenn du Business weiterdenkst, kannst du ja immer noch CEO werden. Wenn du nicht Trainer werden willst, dann CEO. Und ich meine, du bist ja hier im Triple Fußball Talk mit Ricardo immer. Und da ist ja dein Partner Olli Kahn.
Ja.
Der hat es ja mal vorgemacht. Auch ein Torwartkollege von dir. Und war ja mal kurzfristig zumindest CEO beim FC Bayern München. Ist das etwas, wo du gedacht hast, okay, so will ich das auch machen?
Also immer eine spannende Herausforderung und ich finde einfach das, was Olli geleistet hat, sowohl in der sportlichen Karriere als auch danach, ist bemerkenswert und da siehst du ja auch die Weiterentwicklung. Das heißt, Olli hat sich nie auf die faule Haut gesetzt und hat gesagt, nee, komm, es reicht jetzt, war auch alles schön und es passt so, ich ging einen Kaffee trinken. So, und er hat sich weiterentwickelt, hat sich weitergebildet und dann wurde er zum CEO von Bayern München. So, und das Spannende bei Oliver ist auch, das kann man auch hier in dem Podcast genauso erwähnen, dass Oliver war schon immer mein Vorbild. Also wir haben uns dann natürlich deutlich später kennengelernt, dann auf dem Feld. Und ich bin immer zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey Olli, darf ich vielleicht bitte dein Trikot haben? Können wir das Trikot tauschen? Und er hat es mir immer gegeben. Und so hatten wir immer einen Draht miteinander. Und als dann Oliver die Karriere beendet hat und war dann Experte beim ZDF und wir haben uns oft in der Champions League getroffen, weil er die Spiele bekleidet hat, habe ich ihn oft danach gefragt, ob wir nicht mal auch einen Kaffee trinken können zusammen, so um seine Erfahrungswerte halt eben zu hören und wie das Leben danach ist, was er macht, was ihn bewegt. Und so hatten wir immer einen Austausch. Und umso spannender ist es, als mich dann Ricardo Basile anrief und sagte, ey, ich habe eine Idee. Wir nehmen Oliver Kahn in unseren Hagedorn-Talk und ich sag, ey, cool, Olli, bist du dir sicher, dass Olli zu uns kommt? Ja, und er sagt, ja, er will unbedingt zu uns kommen und wir machen das gemeinsam. Und so sind wir jetzt ein festes Team mit Ricardo Basile, mit Oliver Kahn und mit mir beim Triple, der Hagedorn-Talk. Und man spricht unter Freunden über die gleiche Sache und man hat auch mal eine andere Meinung, aber das macht das Ganze spannend. Und hinterher sind wir viel am Lachen und können uns auch mal gegenseitig auf den Arm nehmen. Und trotzdem geht's gezielt um die Sache und dann natürlich direkt drauf.
Aber jetzt verrat mir bitte ein Geheimnis, Roman. Für was hast du ihn bewundert? Für was war er dein Vorbild als Spieler?
Für einen exzellenten Torwart, für einen Leistungsträger, für einen Leader, für einen Gewinnertyp, der nie aufgegeben hat. Der auch in der 90 Minuten, wenn er hinten lag, immer noch gesagt hat, wir haben die Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Und es gab das eine oder andere Spiel. Und wir leider hatten da auch schon mal das Nachsehen von Borussia Dortmund. Dafür habe ich ihn bewundert, für seinen Siegeswillen, wirklich immer auch vorneweg zu marschieren, immer eine klare Meinung und Haltung zu haben. Und das signalisierte er heute auch. Und er stellt sich den Dingen. Er schaut über den Tellerrand hinaus. Nicht pauschal einfach, wie vielleicht der eine oder andere es im Business macht und hat auch andere Sichtweisen. Das finde ich gut und das finde ich toll und daran orientiere ich mich und da kann man drauf an ihm auch heraufschauen.
Hast du mit ihm auch mal darüber gesprochen, warum er beim FC Bayern gescheitert ist als CEO?
Wir haben kurzzeitig drüber gesprochen und Oliver ist ein Mensch, der auch vieles neu bewegen wollte, neu strukturieren wollte und vieles umgesetzt hat. Dann gab es aber intern, glaube ich, Schwierigkeiten, die er mir dann auch ein bisschen erklärt hat, aber da so genau im Detail will ich nicht drauf eingehen. Und die soll er dir mal selber erzählen in deinem Podcast. Und von daher, wir hatten da auch den Austausch und es war aber auch zum Beispiel auch spannend, nur mal so eine Szene. im Stadion hier in der Allianz Arena. Borussia Dortmund spielt hier gegen die Bayern und er kam als CEO auf mich zu und wir sprachen so über das Spiel allgemein und unser Torwart hat leider nicht an der einen Situation gut ausgesehen, weil er gerade aus einer Verletzung kam, das ist Gregor Kobel, der wollte unbedingt gegen Bayern spielen und dann sagte Olli zu mir, ja, es war auch zu früh für ihn zu spielen. Da sage ich, Olli, hättest du dir das Spiel nehmen lassen? Also ich nicht. Du ganz bestimmt auch nicht. Und sagte so, ja, hast ja auch recht. So. Und das sind immer so die Gemeinsamkeiten, wo man sich so selber ertappt, wo man auf der einen Seite sagt, naja, gut, wir stehen jetzt über den Dingen drüber und wir sehen das von einem anderen Blickwinkel. Und er darf doch nicht und ist auch zu früh und warum, weshalb, weswegen. Und dann kommt der Fußballer in uns wieder raus und sagt, ey, haben wir schon mal jemals ein Spiel abgeschenkt? Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, als Jürgen Klopp mal zu mir sagte, nee, pausieren wir mal besser, du bist noch angeschlagen und lass mal. Und der Doc sagte auch, hey, wir wissen nicht, ob du das 100% durchhältst, die 90 Minuten. Da sprang ich durch den Medizinraum vom Dr. Braun, unserem Mannschaftsarzt, und habe Jürgen Klopp bewiesen oder wollte ihm beweisen, dass ich doch einsatzbereit bin, aber hat mich trotzdem zu Hause gelassen. Er war immer der Chef.
Sehr geil, sehr geil. Roman, ich muss an dieser Stelle eine Frage vorziehen, die ich eigentlich ganz zum Schluss machen wollte. Und zwar dein Ranking, deine Hitliste der drei besten Torwarte aller Zeiten. Aber jetzt hast du gerade Olli Kahn gedroppt. Wir denken natürlich an Manuel Neuer. Und es gibt natürlich international auch Iker Casillas, Buffon, wen auch immer. Couture. Und deshalb einmal bitte an dieser Stelle die Frage vorgezogen. Aber in umgekehrter Reihenfolge. Lass uns bitte mit Platz 3 starten und hochgehen zu...
Schwierigste Frage. Also meistens ist es so, dass man die immer so irgendwie bei irgendwelchen Influencern so gestellt bekommt. Kein Witz. Da sage ich immer, ey, lass mich da bitte raus. Ne? Wir machen es kurz und bündig. Die drei größten deutschen Torhüter. Sepp Maier.
Auf 3?
Ja, das ist... Ich würde sie gerne alle auf 1 heben, weil sie erstens alle die 1 hatten. Super schwer zu entscheiden. Kann mich auch schwer entscheiden, obwohl ich normal entscheidungsfreudig bin. Also ich sag mal so, wir haben 3 ganz große Torhüter, finde ich. Mehrere große, ist auch klar. Aber ich würde sagen, Sepp Maier, Toni Schumacher und natürlich Manuel Neuer. Fakt. Wer auf welcher Rangliste wo steht, weiß ich nicht. Bisschen schwierig einzuschätzen gerade für mich. Aber ich glaube schon, wir machen es respektvoll. Ich glaube, so kriegen wir, glaube ich, die Kurve am einfachsten. Vielleicht der vermeintlich Älteste, der aber am jüngsten noch wirkt, mit dem ich vor kurzem auch bei Kai Pflaume auch unterwegs war in der ARD. Wer weiß denn sowas? Sepp Maier. Auch ein absolutes Vorbild von mir. Einer, der mit mir das erste Torwarttraining beim DFB auch vollzogen hat. Und ich war super stolz, ihn kennenzulernen, auch super stolz, mit ihm zu trainieren. Das habe ich ihm vor kurzem nochmal gesagt. Ich sage, Sepp, weißt du, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Nein, sage ich, da war ich 15. Das war damals beim Jugendlehrgang bei der deutschen Nationalmannschaft. Und du kamst als Profitrainer der Nationalmannschaft, kamst du dazu und hast mit mir trainiert. Da war ich super dankbar dafür. Und davon gibt es auch noch ein tolles Foto, was bei mir zu Hause bei meinen Eltern hängt. Toni Schumacher, die absolute Frohnatur, aber auch ein wahnsinniger Torwart, der natürlich auch mit Siegeswillen immer geglänzt hat, der eine Ära geprägt hat, nicht nur in Deutschland, auch beim 1. FC Köln und hinterher sogar noch Torwarttrainer war bei Borussia Dortmund. Das habe ich leider verpasst. Und dann obwohl er Torwarttrainer war, hat er sein letztes Spiel, als Spieler ist er eingewechselt worden. Und es gab natürlich Standing Ovation im Signal Iduna Park. Damals hieß es noch Westfalenstadion. Und ja, den letzten in der Reihenfolge, aber nicht der letzte. Und schau mal gar nicht, wir haben so viele tolle Kollegen als Torhüter. Ich hätte noch so viele aufzählen können. Mal ein neuer. Wir waren immer ein großer Challenger. Ich glaube, wir beide gegeneinander. Einmal damals schon in Zeiten, wo er noch blau-weiß getragen hat bei Schalke 04 und ich natürlich schwarz-gelb. Haben uns immer gechallenged. Und dann zu Bayern-Zeiten noch umso mehr. Und dann später auch in der deutschen Nationalmannschaft, wobei es aber da drehte, dann war ich der Kollege, der ihn unterstützt hat. Und das war mir sehr wichtig, weil Manuel Neuer ein exzellenter Torwart ist und der Garant war und auch dafür auch bekannt ist, dass er wirklich auch ein großes Stück daran teil hatte, dass Deutschland auch 2014 Weltmeister wurde, weil er hat außergewöhnlich gehalten, er hat sein Team auch zusammengehalten, natürlich mit den anderen Jungs gemeinsam. Ich war auch ein Stück und ein Teil von dem Team, wo ich sehr dankbar und sehr stolz drauf bin. Aber er hat Außergewöhnliches für Deutschland geleistet, wie er auch heute immer noch Großes auch für die Bayern leistet. Und da muss man auch dann den Respekt auch zollen.
Muss Manuel Neuer mit zur WM 2026?
Wenn er im März immer noch der beste deutsche Torwart ist, ja.
ich will da eine Hintertür, Roman.
Genau. Im Fußball ist immer vieles möglich. Kann auch sein, dass Manu gar nicht spielen möchte, weil hinterher liegt es ja an Manu selbst. Er muss die Entscheidung treffen. Er ist von der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten und er müsste auch, glaube ich, dann, wenn er gefragt wird von Julian Nagelsmann, wenn es überhaupt zur Diskussion steht, müsste er das Go geben, müsste sagen, ja, ich stehe bereit. Aber wenn er das sagt, dann steht er auch bereit und dann wird er auch alles dran setzen, dass Deutschland ein erfolgreiches Turnier spielt.
Ich will noch einmal nachbohren. Ich weiß, dass du es hast, aber habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden, dass das bedeutet, was du sagst, dass Manuel Neuer besser ist, als du es warst und besser ist, als Oliver Kahn es war?
Also besser als ich würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und anders als Oliver Kahn. Ich glaube, so ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Ist eine andere Generation. Manu hat das Torwartspiel einfach perfektioniert. Das heißt, noch moderner als Van der Sar, noch moderner als Jens Lehmann, der auch ein außergewöhnlich großer Torwart ist und den ich auch sehr schätze, auch als Privatmensch. Und er hat es geschafft, nochmal das Torwartspiel auf ein ganz anderes Level zu heben. Sehr offensiv zu spielen, sehr als Spieler mitzudenken, dennoch die wichtigsten Bälle für seine Mannschaft, für sein jeweiliges Team, egal ob bei der deutschen Nationalmannschaft oder auch bei den FC Bayern oder damals auch bei Schalke, die wichtigsten Bälle zu halten und damit der große Rückhalt der Mannschaft zu sein. Er hat Bälle gehalten und ich habe das gesehen, nicht nur vis-à-vis auf dem Spielfeld, auch während des Trainings, wo wir gemeinsam trainiert haben. Er hat Bälle gehalten, wo ich schon sagte, Tor. Und wo wir ein Kleinfeldturnier gespielt haben und ich auf der gegenüberliegenden Seite war und dachte, okay, der Stürmer bei mir, der Mitspieler, der schießt das Tor. Und auf einmal kam unten rechts dann noch die Pranke raus von Manu und der fischte den Ball raus. Und deswegen, auch obwohl wir große Konkurrenten waren und Kontrahenten und natürlich gab es immer den Challenge, aber ja, allergrößten Respekt vor Manu.
Wow, sehr gut beschrieben. Also besser als du, fair enough, ja, dass du es sagst. Und anders als Olli Kahn. Also,
genau.
Jetzt haben wir gerade über die WM gesprochen, deshalb vielleicht nochmal eine Frage. Du hast es gestern auch im Fußball-Talk Triple Hagedorn Fußball-Talk gehabt. War natürlich Frage nach Lennart Karl. Wahnsinn, ja, was der beim FC Bayern München macht. Deine Einschätzung, muss der mit zur WM?
Auch da genau das Gleiche. Wenn Lennart Karl weiterhin die Form so weiter beibehält wie zuletzt. Das ist ein außergewöhnliches Talent. Der ist 17 Jahre, könnte sogar noch in der A-Jugend spielen. Hat in den letzten 3 Champions League Spielen jeweils ein Tor erzielt. Wenn ich mir an das letzte Tor erinnere gegen Sporting Lissabon, also wie der den Ball annimmt, also in welchem Tempo, dann liegt der Ball wirklich vor seinen Füßen einschussbereit, der knallt das Ding in den Giebel rein. Das war außergewöhnlich. Also es ist toll zu sehen, solche Talente im deutschen Fußball zu haben und wir haben ja auch noch ganz viele andere tolle Fußballer, junge Fußballer. Aber wichtig ist eben, ihn jetzt nicht damit zu überlasten. Das heißt, er soll weiter frisch, frei, fromm spielen, aufspielen und soll seine Zeit sich nutzen. Und wenn er weiterhin diese Power mitbringt, ist es natürlich ein Genuss für Julian Nagelsmann, ihn mitzunehmen und diese Frische ins Spiel reinzubringen, wenn sie benötigt wird. Und dann glaube ich schon, dass er natürlich ein außergewöhnlicher Spieler auch noch weiterhin wird, wenn er nicht verletzt wird.
Was mir da noch einfällt, wäre ja noch ein Job für dich gewesen, den du hättest machen können. Wenn nicht Trainer, wenn nicht CEO oder ich sage mal an dieser Stelle noch nicht CEO. Fair enough, das zu sagen. Du könntest doch auch Spielerberater werden, gerade bei Lennart Karl. Das macht ja Michael Ballack, sein Kollege von dir. Ist ja auch ein mega interessanter Job, kann man auch super viel Einfluss haben und auch noch den einen oder anderen Euro bei verdienen. Hat dich das nie interessiert, Spielerberater zu werden?
Die Seite des Spielerberaters abzudecken hat mich schon interessiert, aber ich bin nie dahinterhergegangen, weil es ist ein Haifischbecken. Die Größten machen die besten Deals und ich traue mir das schon zu, auch Spieler zu formen, gar keine Frage. Aber ich wollte nicht in dieses Haifischbecken eintauchen. Und ich finde es toll, dass Lennart Karl sich für Michael Ballack als Berater entschieden hat, denn ich kenne Michael Ballack sehr, sehr gut aus meiner Kaiserslautern-Zeit. Als er damals von Chemnitz nach Kaiserslautern wechselte und ich habe seinen Weg natürlich verfolgt, einmal als Mitspieler, dann auch als Kollege, als Freund. Wir haben heute noch einen guten Austausch und ja, ich glaube, das passt sehr gut zusammen und ich glaube, Balle, so nennen wir ihn alle beim Fußball, hält Lennart Karl auf dem Boden und umgekehrt kann Lennart Kahl nur von Michael Ballack profitieren.
Stichwort etwas lernen und profitieren können. Du hast ja in deiner Karriere das Glück gehabt, das Vergnügen gehabt, würde ich heute mal sagen, mit Jürgen Klopp zusammenzuarbeiten. Du hast Jürgen ja gerade schon erwähnt. Wie war's? Ich meine, ich habe wirklich ja die krassen, die goldenen Zeiten bei Borussia Dortmund erlebt. Wie ist es, mit ihm zu arbeiten? Was macht ihn so besonders?
Er ist ein super positiver Mensch. Einer, der wirklich auch noch ein Mensch geblieben ist, auch heute noch. Obwohl er mit so vielen Top-Leistungssportlern zusammengearbeitet hat, obwohl er ein überragendes Netzwerk hat. Aber wenn Jürgen in den Raum reinkommt, der füllt einen Raum. Und alle gucken. Und er geht super smart und cooler mit um und sagt allen Hallo und ist einfach dann der Kloppo. So, und das macht ihn so einzigartig. Und alle Menschen, mit denen ich zu tun habe oder die mir über den Weg laufen, fragen mich an nach Jürgen Klopp. Daran siehst du, dass der Mensch was besonders geleistet hat. Das hat er.
War das für dich so ein Trainer, wenn du sagen würdest, wir haben gerade die Hitliste der besten Torwarte gemacht, dass der...
Nicht schon wieder.
Nein, aber als Motivationskünstler, ja. Top.
Top, top. Wenn ich so sagen darf, habe ich mit Jürgen meine beste sportliche Zeit genossen. Und Jürgen ist ein Mensch, der begeistert. Der nimmt alle mit. Da hört jeder zu. Das ist mucksmäuschenstill, wenn er spricht. Und der bringt auch immer eine Message mit. Und hinter gehst du raus mit einer breiten Brust und sagst, ey, ich kann Berge versetzen. Und natürlich hauen wir den Gegner weg. So, wie wir es schaffen, wissen wir noch nicht so. Und das Spannendste bei ihm war, es ist egal, was wir machen. Wir können auch alle einen Fehler machen, aber Hauptsache, wir machen alle den gleichen Fehler. Das ist echt so eine Message von ihm gewesen, wo wir gesagt haben, wie geht das denn? Nein, das ist richtig. Wenn alle das Gleiche machen, dann kann es nicht so falsch sein. Schlimmer ist, wenn jeder eine eigene Meinung hat und einen eigenen Weg einschlägt, weil dann ist es wie beim Ameisenbusel. Keiner weiß, was passiert und dann ist nichts mehr unter Kontrolle.
Krass. Hat er euch so heiß gemacht? Man sagt ja, macht die Leute heiß wie Frittenfett, sagen ja einige. Ist das so, wenn man rausgeht bei Jürgen? Jetzt kannst du es ja sagen, sind ja Jahre her, dass ihr zusammengearbeitet habt.
Also er gibt dir zum einen erstmal das Vertrauen. Unbändiges Vertrauen. Er kam nach Dortmund und hat zu mir gesagt, Roman, du bist meine Nummer eins. Aber eins ist auch klar, du musst es natürlich mit Leistung auch stabilisieren und natürlich auch wieder mehr zurückgeben. So, und dann fühlte ich mich in der Verantwortung. Und wenn mir ein Trainer das Vertrauen schenkt und sagt, okay, wir gehen durch dick und dünn, dann werde ich alles dran setzen, dass wir den gemeinsamen Erfolg haben. Das hat er schon mal als erstes mitgegeben. Dann, wie der umgeht, auch mit jedem einzelnen Spieler, jeder auf seinem Level, auf seiner Sprache, nicht nur Ländersprache, sondern auch, wie die Ansprache ist. Ne? Und jeden mitzunehmen, jeden zu motivieren. Themen zu haben, wenn man denkt, ah, heute ist nicht gut gelaufen, kommt er rein und sagt, Männer, wir haben einen Punkt gewonnen. Wir haben nicht zwei verloren. Wir haben einen gewonnen. Also immer das Ganze positiv zu sehen. Oder dann Tage, wenn du sagst, wir waren am Feiern schon und sagst so, was feiert ihr jetzt? Es war nur ein Spiel. Wir wollen hier Meister werden. Wir haben ein Ziel. So, und es war immer anders, wie dass man dachte, aber man war immer aufgenommen, man war immer mitgenommen, man fühlt sich immer wohl. Es war auch manchmal hart, es war auch manchmal laut, aber es gab keine Probleme untereinander. Keiner hatte irgendein Ego-Thema, sondern wir haben alle das persönliche Ego angestellt und er ganz als allererstes. Weil es gab natürlich auch Momente, wo wir auch gesagt haben, was ist denn jetzt los und so und irgendwie mal abgewogen haben oder irgendwas und so. Und damit hat er kein Problem gehabt. Wir haben uns wieder in die Augen geschaut, wir haben uns wieder Shake Hand gegeben, wir haben auch mal nach gewonnenen Spielen auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier zusammen getrunken und wir hatten immer noch den nötigen Respekt und das nötige Vertrauen. Wir wussten, wir folgen ihm und er schlägt den Weg ein und wir folgen ihm und dadurch haben wir den möglichst besten Erfolg.
Kannst du seine Business-Entscheidung nachvollziehen, dass er jetzt bei Red Bull arbeitet und nicht mehr
spannende Frage. Jetzt die Frage, wie viele Fans von Borussia Dortmund hören zu? Also, ich kann ihn verstehen, dass er aus dem Hamsterrad raus wollte, immer weiterhin Trainer zu sein, weil es kostet enorm viel Kraft. Er sagt immer Körner, aber Kraft. So, und er hatte das Vergnügen gehabt, bei zwei traditionsreichen Fußballclubs unterwegs zu sein. Drei. Mainz, kleiner, dann natürlich Borussia Dortmund, deutlich größer, deutlich impulsiver, mit mehr Verantwortung und so weiter, dann den nächsten Schritt zu gehen nach Liverpool. Nicht nur dort Trainer zu sein, sondern auch Manager. Das heißt, also er verpflichtet auch die Spieler und kümmert sich um die ganzen Gespräche und alles drum und dran. Also da ist der Tag ausgefüllt. Und man kann sich das auch vorstellen, dass man irgendwann auch an einem Ziel ankommt, wo man sagt, ey, ich will einfach mal wieder raus aus dem Hamsterrad. Der hat die Meisterschaften gewonnen mit Dortmund, hat Meisterschaften gewonnen in der Premier League mit Liverpool, hat die Champions League gewonnen mit Liverpool. Ist, glaube ich, einer der angesagtsten Trainer. Ich glaube, jetzt auch wieder eine ganz heiße Ware wieder bei vielleicht bei Real Madrid, wenn sich da irgendwas im Trainermarkt auch dann bewegt. Ist es nachvollziehbar, dass er einen anderen Weg gewählt hat? Aus Dortmunder Sicht hätte es jetzt nicht unbedingt Red Bull sein müssen. Ich kann ihn aber verstehen. Ich muss auch dazu sagen, dass Red Bull ein tolles Unternehmen ist, ein Wirtschaftsunternehmen. Die haben es geschafft, innerhalb von kürzer Zeit so ein tolles Marketing auf die Beine zu stellen mit dem Getränk und mit allgemein, mit allem, dass es so eine Weltmarke geworden ist. Und ich war vor kurzem auch noch eingeladen bei RB Leipzig auch. Wir hatten da das Manager-Meeting gehabt mit der DFL, mit dem DFB, und RB Leipzig baut gerade auch einen ganz neuen Headquarter für RB. Und das ist natürlich unglaublich, was da auf die Beine gestellt wird, wegen der Power von Red Bull. Und von daher ist es nachvollziehbar, dass Jürgen Klopp dahin gewechselt ist, um einfach auch vielleicht mal den Fußball von der anderen Seite zu sehen. Und vielleicht auch nicht nur den Fußball, sondern den Sport. Denn wir wissen alle, dass Red Bull sich auch nicht nur beim Fußball engagiert, sondern bei mehreren Sportarten. Und es ist ja auch mal spannend zu sehen, einfach mal über den Tellerrand hinauszugucken. Aber viel spannender wird, wenn der Anruf kommt von Real Madrid, was Jürgen dann macht.
Was wird er machen?
Erstmal ans Telefon gehen. Wenn Perez anruft, geht er bestimmt dran. Was er dann macht, das ist spannend. Ich habe immer gesagt, Real Madrid kann ich mir schon vorstellen, dass er das nochmal macht und dass ihn das nochmal reizt. Natürlich gibt's dann die Sprachbarrieren, Spanisch, aber er lebt ganz gerne auch mal in der spanischen Sonne auf Mallorca. Das heißt, und er ist ein Sprachwunder. Also er kann sich sehr schnell Sprachen aneignen. Von daher ist es keine Barriere allzu groß. Dann Englisch sprechen die Jungs alle. Ich könnte es mir vorstellen. Das ist eigentlich so, was vielleicht ein bisschen spannend wäre, weil bei Real Madrid sind ja viele Künstler. Und ehrlicherweise machen die alle, was sie wollen. Die haben eine gewisse Abwehr, das ist vielleicht die einzige Stabilität, und in der Offensive passiert halt das, was passiert. Mbappé, Vinicius Junior und so weiter. Also viele tolle Spieler, unglaublich. Und Jürgen Klopp ist ja eigentlich der Constructor, der eigentlich ein Konstrukt wirklich auch baut und wo alles geordnet ist und strukturiert ist. Ähnlich wie Alonso. Wir sehen es gerade, dass bei Alonso es nicht so 100% funktioniert. Deswegen Jürgen, wenn ich jetzt genau drauf schaue, eigentlich vom Fachlichen her, ob der so wirklich zu Real Madrid passt, ist das eine. Menschlich, von der Power her, von der Öffentlichkeit her, von der Motivation her, ist das für mich der nächste Trainer von Real Madrid.
Würdest du es dir auch wünschen?
Für ihn persönlich ja. Weil es ist immer auch eine sehr große Ehre, bei solch einem Verein zu unterschreiben. Das ist vielleicht auch der größte Verein. Man sagt es auch so. Und dann kennen wir es alle, das Weiße Ballett, die Galaktischen, Real Madrid, Hala Madrid. Also es ist schon was Besonderes. Ich hatte das Vergnügen gehabt, jetzt auch nach meiner Karriere, obwohl ich sehr oft die Möglichkeit hatte, gegen Real Madrid zu spielen und gegen alle Großen, Ronaldo angefangen und bis hin zu Zidane und Beckham, alle gesehen auf dem Platz. Und klar, Kassier, der mein Alter ist. Er hat jetzt das Vergnügen gehabt, im letzten Sommer haben wir ein Legendenspiel gehabt gegen die Legende von Real Madrid vor 81.000 im Bernabéu, im neuen Bernabéu. Alles angestrahlt mit LED-Leinwänden, wenn, das war gigantisch. Deswegen, ich würde mir schon das vorstellen können und würde mich freuen, wenn der Anruf kommt. Und es bleibt natürlich Jürgen überlassen, ob er Bock drauf hat. Kann auch sein, dass er mich jetzt nach dem Podcast mich anrufen und sagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Was erzählst du da? So. Aber wer weiß, was kommt.
Ja, oder er hört den Podcast und sagt, du hast recht, ich mach's nicht.
Ja, genau.
Aber überrascht es dich auf der anderen Seite, dass dann natürlich jetzt mit Xabi Alonso ein Trainer ist, der natürlich aus Madrid kommt, der selbst eine Legende war in Madrid, der hier in Deutschland so heiß begehrt war, der Leverkusen zum Meister gemacht hat, den Bayern München gerne gehabt hätte und der dann sich für seine alte Heimat Real entschieden hat und jetzt nach nicht mal einer halben Saison auch schon wieder vor dem Aus steht.
Ich finde es sehr schade, persönlich gesehen. Und hätte es mir auch gar nicht vorstellen können, weil das war die Ideallösung und wir wussten alle, dass Real Madrid super heiß ist auf Alonso und ist ein toller Trainer, er hat mit Bayer Leverkusen alles gewonnen und wie du schon sagst, das war in der Fußballersprache die heißeste Aktie auf dem Fußballmarkt als Trainer. Und dass der jetzt so in die Kritik reingerät, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist manchmal so. Ich habe eben davon gesprochen, bei Real Madrid laufen leider die Uhren auch ein bisschen anders. Bist schon auch abhängig auch von den Superstars, Mbappé, Vinicius Junior. Die brauchen alle gute Laune. Die müssen alle ihre Freiheiten haben. Und Carlo Ancelotti hat ihnen unheimlich viele Freiheiten gegeben. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine. Durften die Jungs auch mal zwischendurch nach Ibiza chatten und so weiter während der Saison und so. Und es ist vielleicht heute anders. Und dann ist die Frage, wenn sich dann nicht der Erfolg einstellt, dann kommt natürlich auch sehr schnell dann ja einfach die Unruhe in so einen Verein rein. Und dann werden natürlich die Jungs darin bestärkt, die halt eben vielleicht nicht ganz so die Meinung vom Trainer teilen. Die fangen dann vielleicht auch schon mal an, das eine oder andere Feuer zu legen. Und dann wird es natürlich auch schon mal manchmal für den Trainer gefährlich. Was ich unheimlich schade finde, weil eigentlich sollte immer noch der Trainer das Oberhaupt sein einer Mannschaft und eines Vereins. Aber man sieht halt heutzutage immer mehr, welche Macht wirklich wichtige und große Spieler in solchen Vereinen haben.
Total. Ja, und für ihn ist es bitter, weil zu Bayern München kann er jetzt nicht so schnell, ne? Ich meine, wir haben gerade mit Kompany einen sehr, sehr guten Trainer. Ich glaube nicht, dass sie den jetzt tauschen würden und sagen, okay, jetzt ist ja Alonso auf dem Markt. Jetzt können wir ihn endlich holen.
Nein, also ich glaube, dass Bayern München die richtige Wahl getroffen hat, auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt ein bisschen länger gedauert hat und wir alle am Schmunzeln waren. Vincent Kompany ist ein außergewöhnlich guter Trainer, super jung. Ich hatte das Vergnügen gehabt, noch oft gegen ihn zu spielen, damals gegen HSV und hinterher auch gegen Man City. Und ich kann mich noch an ein sehr gutes Spiel erinnern, da waren wir eigentlich schon durch in der Gruppe und es gab das letzte Spiel in der Gruppe, der Champions League-Gruppe, Borussia Dortmund gegen Manchester City und wir haben dann hinterher entweder 2-1 oder 1-0 gewonnen. Und es gab noch so eine Szene, wo er knapp am Ball dann vorbeirutscht und den Ball nicht mehr kriegt und wir den Ball reinschießen. Und es war ein außergewöhnliches Spiel und war eine außergewöhnliche Saison. Es müsste eigentlich nur rund um 2013 gewesen sein.
Okay. Roman, du hast gerade noch RB Leipzig erwähnt. Da ist es ja spannend. CEO-Wechsel, das erste Mal eine Frau in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, dass eine Frau CEO eines Fußballclubs in der Bundesliga ist. Überraschend für dich?
Es war jetzt in dem Moment schon überraschend, weil ich damit jetzt im ersten Moment nicht gerechnet habe, aber allgemein ist es so, dass, glaube ich, die Frauen einen super Job machen, in der Wirtschaft, im Sport, überall in der Politik, Julia Glöckner. Und von daher war es auch klar gewesen, dass irgendwann eine Dame auch an die sportliche Führung kommt und als CEO eingestellt wird bei ihr in einem Großunternehmen, wo es ja in der Wirtschaft eh schon normal ist, aber auch bei einem Unternehmen wie einem Fußballverein.
Wow, auf jeden Fall ein toller Schritt. Tatjana Henny aus der Schweiz, erste CEO in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig. Roman, ich würde gerne noch was von dir lernen, um zu verstehen, was man eben aus dem Sport mitnehmen kann in das normale Business. Du warst 16 Jahre bei Borussia Dortmund und ja, das ist echte Liebe. Du hast Titel gewonnen und es gab so Momente, wo ihr auf Händen durch die Stadt getragen worden seid. Wie ist dieses Gefühl, wenn man vor dieser Wand, gelb-schwarzen Wand gewinnt? Borsigplatz heißt das, glaube ich, bei euch, genau. Wenn man da durch die Stadt getragen wird. Wie ist das? Du ahnst, gleich kommt nämlich die Gegenfrage, wie ist es, wenn sie dich alle nicht mehr lieben, wenn die echte Liebe echt hast?
Das wird es Gott sei Dank nicht, aber es ist gigantisch. Also auf deine Frage darauf zu antworten. Schwarz-Gelb begeistert weltweit. Wir haben ein ganz spezielles Stadion, Signal Iduna Park. Und wir haben das Glück, dass wir wirklich total fußballbegeisterte Fans hinter uns stehen haben, die uns weltweit unterstützen. Wo wir eigentlich, egal ob wir ein Auswärtsspiel haben oder im Ausland unterwegs sind, immer ein Heimspiel haben. Das Stadion ist immer Schwarz-Gelb gebrandet. Und es war natürlich für mich eine super große Ehre, so lange Teil von dieser Mannschaft zu sein und immer wieder vor dieser Wand spielen zu dürfen. Also gigantisch.
Ihr habt damals Titel gewonnen, das war natürlich das Schönste. Wie waren aber genau diese Momente, wenn es dann eben nicht funktioniert hat? Ihr wart im Champions League Finale, habt gegen Bayern verloren. Wie waren diese Momente, wo es eben nicht mehr funktioniert hat, wo eben aus dieser echten Liebe, ja, das Gegenteil wird? Du sagst, es ist nicht Hass, aber es ist dann auch keine Liebe mehr, oder?
Also die Titel zum Beispiel haben mich immer wieder vorangetrieben, das nochmal zu erleben zu dürfen. Du hast ja eben auch den Borsigplatz angesprochen. Ich hatte das Vergnügen gehabt, mehrfach. Ich habe zweimal den Pokal gewonnen, zweimal die Meisterschaft und dann sind wir immer wieder um den Borsigplatz kutschiert worden. Wenn du einmal diese Magie spürst, dann willst du das immer wieder haben. Und das war für mich der Anreiz, es immer wieder zu erleben und immer das Bestmögliche aus meiner Karriere rauszuholen. Umgekehrt, auf deine andere Frage drauf einzugehen ist, wenn es mal nicht für dich läuft und nicht gegen dich läuft, dann ist auch die gelbe Wand schon dein Rückhalt, aber natürlich kann sie auch einschüchtern. Also wenn der Gegner nach Dortmund kommt, ist er zum Teil eingeschüchtert. Und natürlich, wenn es mal nicht so läuft und du bist es nicht so dem Ganzen gewachsen und nicht so erfahren, kann es auch schon mal sein, dass du in so einer Situation natürlich auch einen Zitterfuß oder eine Zitterhand bekommst. Dem muss man sich stellen, denn so wie es auch gute Tage gibt, gibt es auch schlechte Tage. Das ist im normalen Leben so, das ist im Job so und Fußball war in dem Bezug mein Job. Und da gibt's Höhen und gibt's Tiefen.
Ein Höhepunkt bei dir war, als ihr Meister geworden seid, gibt's ein legendäres Zitat. Ja. Du weißt, welches ich meine.
Absolut. Ne? Ja. Wer wird grandios Saison gespielt?
Ja. Ein Moment für die Ewigkeit, oder?
Absolut. Ich hätte das normalerweise sofort auch einzementieren lassen müssen und wirklich auch schützen lassen müssen, weil es kam so oft und ist so oft abgedruckt und alles. Es war am Anfang, war es nicht angenehm. Also der Hintergrund ist eigentlich so. Wir sind deutscher Meister geworden, wir waren am Feiern, der Pressesprecher kam zu mir und sagte, hey, du musst noch mal kurz ein Interview geben. Dann bin ich zum Sender von irgendwie Elsa, keine Ahnung was.
Al Jazeera.
So, bin ich gezogen worden und der sprach meinen Nachnamen nicht so richtig deutlich aus und ich hatte auch nicht wirklich Lust, in dem Moment noch zu sprechen und ich hatte auch vielleicht schon das ein oder andere Bierchen noch drin. Und dann habe ich dem irgendwie ein, zwei Zitate hingeknallt und dabei kam halt eben genau der Wortlaut raus. Ich habe We Have a Grandiose Saison gespielt. Und dann haben wir die ganzen Abend haben wir gefeiert und haben zelebriert und es war eine geile Zeit und irgendwann kam ich nach Hause und dann sagt ein Freund von mir, der bei mir gepennt hat, ey, hast du gestern ein Interview gegeben? Ich sage, Scherzkeks, was meinst du, wie viele Interviews ich gegeben habe? Ja, aber hör mal, was du gesagt hast. Und er spielt es mir vor und morgens so um, keine Ahnung, gegen 5 oder 6 Uhr früh am Morgen, am nächsten Tag sozusagen, kommt mir die Realität und ich denke, ach du heiliger Scheiß, was habe ich da gesagt? Und habe immer nur den Knopf gesucht, um das Video bei YouTube zu löschen. Da gibt's keinen Löschknopf. Also das kannst du nicht löschen. Und mit jedem Mal, wo ich es mehr angeklickt habe und gedacht habe, Junge, was hast du da gemacht, das hast du da gesagt. Ey, wie doof bist du eigentlich? Umso mehr gingen die Klickzahlen hoch. Und ich dachte, oh, da kommt was. Noch nicht groß angekommen in der Kabine am nächsten Tag. Wir hatten an dem Tag frei. Am nächsten Tag in der Kabine angekommen, kam mein Kollege und mein Freund Patrick Ovomoyela um die Ecke. Und präsentierte direkt schon Shirts, T-Shirts, gebrandet mit dem Spruch drauf. Und ich sag so, ey, willst du mich jetzt verarschen oder was? Ne? War stinksauer auf Ovo. Und wir wissen auch, der ist ein absoluter Witzpult. Aber ich fand das gar nicht lustig gerade in dem Moment und war stinksauer eigentlich. Und er macht sich den Witz und verteilte alle T-Shirts. So. Und hinterher konnte ich eigentlich nur noch positiv damit umgehen, weil alle am Lachen waren. Und ich wusste, was immer mehr noch natürlich draußen in der Öffentlichkeit darüber erzählt wird. Und hinterher ist es ein Teil von mir. Und ich bin jetzt nicht stolz darauf, aber kann damit sehr gut umgehen. Und es ist halt einfach der Moment der Saison 2011. Und ja, ich bin sehr oft drauf angesprochen worden, heute noch. Und finde es eigentlich ganz charmant. Inzwischenzeit.
Ich finde es sensationell, Roman, überhaupt so einen legendären Moment zu haben. Wie schwer ist es dir gefallen, als dein Abschiedsspiel dann war? Und was ja wirklich besonders war bei deinem Abschiedsspiel, und da kommen wir wieder zum Anfangsthema, dein grandioses Netzwerk, dass es nicht einfach nur ein Abschiedsspiel war, sondern dass sie alle gekommen sind. Jürgen Klopp ist gekommen, obwohl er damals in Liverpool war, hochbeschäftigt war, ist er gekommen, um dabei zu sein. Podolski ist gekommen, deine ganzen alten Wegbegleiter sind gekommen, Pierre Mertesacker aus London gekommen, alle sind gekommen. Wie ist es, wenn man dann so rausgeht und weiß, du stehst das letzte Mal vor dieser Wand und das ist dann ein Höhepunkt meiner Karriere, den ich in der Form ja auch nicht mehr nacherleben kann?
Also zum einen möchte ich mich auch nochmal ganz offiziell bei Borussia Dortmund bedanken, dass sie mir ermöglicht haben, so ein Abschiedsspiel auch präsentieren. Es war ein außergewöhnlicher Moment für mich. Es war ein schwerer Moment, aber auch ein ganz toller Moment. Einfach die Karriere so zu beenden, mit all meinen Freunden, Kollegen und Weggefährten, auch vor über 70.000 Menschen im Signal Iduna Park. Außergewöhnlich, tolle Stimmung, war ich super stolz drauf und ist für mich auch ein absolutes Highlight in meinem Leben und bin sehr dankbar dafür.
Wie ist es heute, wenn du in Dortmund, wie du sagst, morgens aufstehst, Sport machst und um deinen See joggst? Wirst du manchmal angesprochen, dass Leute zu dir sagen, Mensch Roman, bei dir, bei euch war es damals noch geil, da haben wir noch Titel gewonnen, das haben wir mittlerweile verlernt.
Ja, das ist so. Auch das macht mich stolz, dass die Leute mich immer noch drauf ansprechen und immer sagen, du Roman, in deiner Zeit, wart ihr ein Team, wart eine Truppe, wir haben euch in der Stadt gesehen, wir konnten mit euch mitgehen und aber. Ja, das war eine tolle Zeit. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Es war eine Zeit, wo wir als Mannschaft, als Verein super eng zusammenstanden, wo wir echt Kumpels waren, nicht alle Freunde. Wir haben uns mittags zum Mittagessen getroffen. Diejenigen, die alleine waren zu Hause, die nicht bekocht wurden oder wie auch immer. Und genauso abends. Dann haben wir uns in den Restaurants getroffen, haben einen Gruppenchat geschrieben, hey, heute Abend treffen wir uns da und da. Dann waren dann hinterher 6 bis 8 Spieler da. So, und das hat zusammengeschweißt, ne? Und dann hatten wir gute Zeiten, wo wir gute Spiele und gewonnen hatten. Und dann haben wir uns getroffen, abends mal auf ein Getränk, ne? Und haben aber auf uns auch aufgepasst, sind dann auch gemeinsam in die Clubs gegangen, haben dann auch am nächsten Tag darauf geachtet, dass keiner verpennt, dass alle pünktlich beim Training sind. Wir wussten, wenn der eine ein bisschen zu viel getrunken hat, haben wir dem direkt schon ein Taxi bestellt und so weiter. Also es war alles organisiert. Da hat jeder nach dem anderen geschaut. Und umgekehrt, wenn wir verloren haben, haben wir uns dann auch mal die Meinung gegeigt. Offensiv, face to face, nicht einfach. Da hast du auch vielleicht am nächsten Tag den anderen nicht gerade super wieder freudig angeschaut und auch nicht sofort super freundlich empfangen. Aber es war gesagt, es war raus. Man konnte damit umgehen. Es war direkt face to face. Jeder wusste, dass wir nur weiterkommen, wenn wir ehrlich miteinander umgehen, wenn wir uns die Meinung sagen und wenn wir das gleiche Ziel verfolgen, dass wir es beim nächsten Mal einfach besser machen. Und dann sind wir beim nächsten Mal wieder rausgegangen und haben gesagt, okay, heute ist unser Tag, wir greifen wieder an. Und es geht wieder von vorne los. Und da ging es auch los.
Und jetzt kommt natürlich die harte Gegenfrage, wohl wissen, dass du einen Vertrag bei Borussia Dortmund hast. Ich glaube, der läuft noch bis 2027.
Genau.
Und ich will natürlich nicht dazu beitragen, dass der nach der Ausstrahlung dieses Podcasts beendet wird. Natürlich die Frage, warum ist das heute nicht mehr so bei Borussia Dortmund? Warum werden heute keine Titel mehr gewonnen?
Wir waren einmal kurz davor, vor 2 Jahren, hätten wir normal zu Hause die Meisterschaft behalten müssen. Alle sind davon ausgegangen, im letzten Spiel da gegen Mainz. Den Titel zu gewinnen. Die Mannschaft hat es nicht geschafft. Gab mehrere Faktoren. Ich glaube, sie war nicht gut darauf vorbereitet. Sie selber hat nicht den besten Tag gehabt. Man war sich vielleicht der Sache schon sicher. Und ich habe immer eins gelernt, solange wie der Schiedsrichter nicht abpfeift, ist das Spiel nie entschieden. Kann alles passieren. Man muss sich auf die Sache konzentrieren und fokussieren und das war eine Unachtsamkeit der Mannschaft, so eine Großchance aus der Hand abzugeben. Die Bayern hatten eigentlich keine Chance mehr. Und ich weiß heute noch, was Thomas Müller am Abend zuvor noch ein Video aufgenommen hat. Ey, wir wissen, wir haben zwar keine Chance mehr, aber wir probieren es trotzdem. Und die letzte Chance, die nutzen wir trotzdem noch. Und er hat hinterher recht behalten. Und wir haben uns davon einschüchtern lassen. Das heißt, wir Borussia Dortmund. Und das war ein großer Fehler. Wir leiden heute noch, aber wir müssen es abschütteln. Wir hatten danach die Chance gehabt, im Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu spielen. Und ist es einfach wichtig, einfach auch zu erkennen, dass es mittlerweile eine andere Gesellschaft auch ist. Draußen auf den Straßen und ich sag mal, die Straße ist der Fußball und der Fußball ist die Straße. Und ich glaube, dass auch mittlerweile ein anderes Miteinander ist. Ich glaube, dass wir viel mehr aufeinander achten sollten, viel mehr tiefere Gespräche führen sollten, weniger einzeln an den Handys und jeder macht sein Ding, sondern das Miteinander viel mehr pflegen sollten. Dann haben wir die Möglichkeit auch wieder Neues zu bewegen und auch vieles besser umzusetzen und auch schneller zu umzusetzen. Und so hätte Borussia Dortmund auch wieder viel mehr Möglichkeiten, auch erfolgreich zu sein, einfach mehr als Kollektiv das Ganze anzugehen. Und das wünscht der Mannschaft. Es wird dieses Jahr schwer gegen die Bayern halt eben in Konkurrenz zu treten. Die Bayern sind saustark mit kompanierender Führung, mit Kane vorne und Kimmich und was weiß ich, was wer alles mit dabei ist. Im Pokal sind wir leider gerade vor kurzem rausgeflogen. Champions League läuft es noch ganz okay, muss man sagen. Wir haben da eine große Chance vertan. Jetzt während der Woche gegen Bodo Glimt hätten wir eigentlich einen 3 eingefahren. Dann wären wir 4. in der Tabelle der Champions League, was außergewöhnlich ist. So sind wir gerade 10. noch in Schlagweite der direkten Qualifikation. Direkte Qualifikation bedeutet die ersten 8. Danach musst du in eine Quali-Runde rein. Das werden wir nochmal mit 2 extra Spielen. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Aber wichtig ist einfach, dass es die Gemeinschaft wieder schafft, im Kollektiv einfach erfolgreich Fußball zu spielen, sich komplett einzusetzen für den Verein. Das möchten die Fans sehen, das möchte der Verein sehen und dann werden wir sehen, was wir dafür bekommen.
Gemeinschaft, Kollektiv sprichst du an. Gestern im Fußball-Talk bei Sky ging es natürlich auch um Nico Schlotterbeck.
Ja.
Geht das zu Bayern?
Hoffentlich nicht. Ich weiß, dass Borussia Dortmund alles dran setzen wird, Nico einen bestmöglichen Vertrag auch auf den Tisch zu legen, wo er total unterschriftsreif ist. Und Nico kriegt nicht nur den besten Vertrag womöglich, sondern auch die Aussicht, dass er ein absoluter Leader von Borussia Dortmund ist, das Aushängeschild auch plakativ überall abgezeichnet wird und fotografiert wird und dargestellt wird. Er kann eine Ära bauen. Er kann eine neue Generation bilden, die für Borussia Dortmund alles gibt, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und das wird man ihm halt eben auch mitgeben auf den Weg. Und dann liegt es an ihm, ob er sich für Borussia Dortmund, die Tradition, für die Emotion, für die Leidenschaft entscheidet oder für einen größeren Verein. Das werden wir dann sehen.
Und du bist ja der Blueprint dafür, um zu zeigen, okay, das kann auch für die Karriere nach der Karriere gut sein. Und es gibt, darüber habt ihr gestern ja auch gesprochen, noch ein anderes Beispiel, wo man sieht, nicht jeder Wechsel ist der beste Wechsel, auch wenn er noch so lukrativ ist. Florian Wirtz natürlich 150 Millionen zu Liverpool und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch 15 Millionen für ihn zahlen würden, oder?
Ja, schade für Florian, dass es bisher noch nicht funktioniert hat. Ich drücke ihm da die Daumen, weil er ein exzellenter Spieler ist. Wir hätten ihn alle gerne in der Bundesliga behalten. Ich glaube, ich hätte ihn lieber bei Bayern gesehen, auch wenn es dann noch schwieriger geworden ist, Titel gegen die Bayern zu gewinnen. Aber er wollte einen außergewöhnlichen Schritt gehen zu Liverpool. Wir dachten eigentlich alle, er geht entweder Bayern oder geht zu Real Madrid wegen Alonso. Er ist einen schwierigen Weg gegangen, was eigentlich auch ihm hoch anzuschätzen ist und auch hoch zu bewerten ist. Aber es dauert eine Zeit lang, sich anzupassen. Es ist nicht einfach, in eine andere Liga zu wechseln, die einfach viel härter Fußball spielt, wo der Verein gerade selber auch in einer ganz großen Krise steckt, wo man nicht weiß, ob der Trainer noch nächste Woche Trainer ist, also Arne Slot, wo Mo Salah gerade auch einen kleinen Krieg gegen Verein und Trainer führt, wo es viele Reibereien intern gibt. Es ist halt gerade unangenehm für Florian Wirtz, dort bei dem Verein zu spielen, den ich total schätze und der natürlich auch außergewöhnlich ist. Aber es ist nicht die beste Zeit, gerade nach Liverpool gewechselt zu sein und für ihn persönlich auch. Und er muss sich durchsetzen. Ich glaube, er wird sich freischwimmen. Ich hoffe es für ihn und es ist auch unheimlich wichtig für alle Deutschen, weil wir brauchen Florian Wirtz bei der Weltmeisterschaft 2026 in Amerika in Topform. Und deswegen wünsche ich mir, dass er erstens verletzungsfrei bleibt und zweitens, dass er zurückkehrt zu seiner alten Leistung.
Tolle Wünsche. Aber mit der Perspektive von heute würdest du sagen, es war ein Fehler, dahin zu gehen, Fehler nach Liverpool zu gehen?
Fehler weiß ich nicht. Der einfache Weg wäre gewesen, zu den Bayern zu wechseln. Aber ich bin damals auch zu Borussia Dortmund gewechselt. Und es war keine einfache Situation. Jens Lehmann war damals die Nummer 1. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, bei Werder Bremen zu unterschreiben. Klaus Allofs hat sich enorm um mich bemüht. Er konnte nicht verstehen, warum ich nicht nach Werder Bremen gewechselt bin. Ich bin nach Dortmund gewechselt, weil ich die Herausforderung gesucht habe, weil ich zu dem Verein unbedingt wollte, weil ich den Spirit nochmal anders empfand und hinterher war es die richtige Entscheidung. Aber es hat auch gedauert. Jens war zuerst die Nummer 1, er hat sich dann verletzt, ich habe dann sehr frühzeitig gespielt, musste nochmal durch eine Durststrecke durchgehen und war dann eben 16 Jahre da im Tor gestanden. Das heißt, also keiner hat die Glaskugel, was nächstes Jahr im Frühjahr ist, aber ich wünsche für Florian, dass er sich durchsetzt und dass er es schafft, dann ist es auch super gut für die deutsche Nationalmannschaft und wenn er es nicht schafft, gibt es immer nochmal einen Weg zurück.
Was sehr spannend ist in deiner Karriere, du hast es ja gerade gesagt, dass es so 2 große Stationen bei dir gibt. Du bist geboren in Diez, so eine Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, bist aufgewachsen in Entershausen im Westerwald und hast Fußballspielen gelernt, auch viel durch deinen Vater, der dich trainiert hat. Und du bist dann als 15-Jähriger in die Jugend von Kaiserslautern gegangen, was, wenn ich es richtig verstanden habe, von dir zu Hause auch 160 Kilometer entfernt war und wo du aus deinem Elternhaus raus warst und sehr früh lernen musstest, eben auch alleine klarzukommen, dich alleine durchzusetzen. Hat dich das geprägt?
Total. Also es hat mich total geprägt, alleine erwachsen zu werden Und es war eine schwierige Zeit. Du hast es angesprochen, ich komme eigentlich von einem ganz kleinen Dorf im Westerwald, Nentershausen, weniger als 2000 Einwohner. Und für mich war dann Kaiserslautern schon die Großstadt mit rund um 100.000 Einwohner. So, und dann kam ich dahin. Am Anfang war ich ein bisschen verloren, aber ich habe mich da sehr schnell zurechtgefunden. Habe da eine kleine Einzimmerwohnung bezogen bei Rudi Merck. Rudi Merck war der Vater, der leider verstorben ist, von Markus Merck, dem sehr erfolgreichen Schiedsrichter, und habe dann da eine Einzimmerwohnung bezogen und es hat mich geprägt. Es hat mich auch bestärkt in dem Gedanke, immer weiter nach vorne zu wollen. Ich hatte das Glück gehabt, frühzeitig, ich bin im B-Jugendalter gewechselt mit 15 Jahren, hatte das Glück gehabt, immer auch schon ein oder zwei Jahrgänge zu überspringen, auch bei den Älteren mittrainieren zu dürfen. Und so war es dann, dass mich die Leute aus der A-Jugend oder dann auch später aus dem Amateurteam, wo ich mit auch Teil der Mannschaft war, mich dann zu Hause abgeholt haben, mir das Leben gezeigt haben, mich zum Mittagessen, zum Abendessen mitgenommen haben, mir das Abendessen auch bezahlt haben, mich dann kurz bevor die dann den nächsten Schritt gegangen sind, entweder zur Freundin oder zur Diskothek, haben die mich nach Hause gebracht. Behutsam nach Hause gebracht und ich konnte dann pennen und die sind weitergezogen. Und so habe ich viele kennengelernt und so habe ich das Leben kennengelernt. So habe ich die Härte auch des Lebens kennengelernt. Es war nicht immer einfach dann auch, alleine unterwegs zu sein. Ich kannte mich nicht aus, ich konnte nicht weder Bus fahren noch Straßenbahn fahren, weil das gab's nicht bei mir auf meinem Dorf. Und das musste ich alles lernen und das habe ich umgesetzt und es hat Spaß gemacht. Heute bin ich dafür sehr dankbar.
Wie lernt man das, bei großen Erfolgen, bei Siegen nicht durchzudrehen, aber bei großen enttäuschenden Niederlagen auch nicht zu verzweifeln? Wie hast du das gelernt?
Durch ein sehr gutes Elternhaus. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie immer an meiner Seite standen. Durch sehr gute Freunde, die sehr nah dran sind, die mich immer auf dem Boden gehalten haben, aber umgekehrt auch immer bestärkt haben. Wenn ich Fehler gemacht habe, wenn wir große Spiele verloren haben, ist es nie leicht. Man ist immer von der Emotion getrieben, sowohl als auch, wie du es gerade beschrieben hast. Wichtig ist immer, die Balance zu behalten und den Fokus zu behalten und dass es immer weitergeht und dass es letztlich ehrlicherweise auch was Tolles ist. Du hast dein Hobby zum Job gemacht und das ist leider, oder das ist einfach nur Fußball. Na, also es gibt ja viel wichtige Dinge, wie nur Fußball. Ne? Es gibt Leute, die retten zum Beispiel Menschen das Leben, Ärzte. Es gibt viele wichtige Positionen in der Wirtschaft oder auch in der Politik, ne? Wo es dann um ganze Länder, um Kriege geht, um was auch immer, die Menschheit allgemein. Und deswegen darf man den Fußball nicht so wichtig nehmen. Und da muss man dann auch den Weitblick haben zu sagen, hey, wir haben die Verantwortung, es ist toll, den Sport zu betreiben zu dürfen, Menschen zu begeistern. Du hast auch die Verantwortung für die Menschen, weil es ist ja auch klar, dass wenn du als Sieger vom Feld runtergehst, ist es auch so, dass natürlich alle Menschen rund um Dortmund besser gestimmt sind und positiv gestimmt sind. Es gibt weniger Randale, weniger Theater, zu Hause gibt's weniger Ärger. Also, damit meine ich häusliche Gewalt oder was auch immer. Man hat schon eine sehr besondere Verantwortung, ne? Auch die Verantwortung einer Region wie Dortmund, dort für Arbeitsplätze zu sorgen. Das heißt, wenn du im Dreitagesrhythmus da Fußball spielst, werden natürlich immer mehr Mitarbeiter benötigt, es werden mehr Arbeitsplätze frei. Dadurch hast du schon auch eine Gewichtung auch in der Gesellschaft. Die Stadt ist belebter, die Restaurants freuen sich, die Bars, die Clubs sind belebter. Das ist schon auch die Verantwortung eines Fußballers, wo man eigentlich im ersten Moment gar nicht so drauf schaut. Aber ja, die Verantwortung hast du auch.
Guter Punkt. Roman, ich würde gerne noch drei Learnings mitnehmen aus dem Podcast mit dir. Das erste ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie wenig Profifußballer es eigentlich in eine zweite Karriere schaffen. Ich sag mal in eine sichtbare zweite Karriere. Was ja auffällig ist, Profifußballer gibt es ja in Deutschland nur 600. Und es sind gar nicht so viele. Es gibt wenig Berufe, wo es noch weniger gibt. Formel 1 natürlich, da gibt es nur 20 Fahrer. Aber es gibt 600 Profifußballer und man muss sagen, okay, 20 Millionen, wie es immer heißt, ja, die verdienen ja alle 20 Millionen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Dutzend, was 20 Millionen verdient. Und die spielen meist beim FC Bayern München. Es schaffen nur so wenige in eine nächste Karriere, wie du es ja geschafft hast, als RTL-Experte, als Sky-Experte, als Ambassador für Borussia Dortmund, auch als Ambassador für die Stadt Dortmund. Und wenn man auch sieht, so Fußball-Experte, da gibt's ja auch nicht so viele. Da gibt's jetzt Olli Kahn, da gibt's Didi Hamann. Es gibt natürlich Lothar Matthäus, es gibt einen Michael Ballack oder jetzt kommt ja auch Kloppo bei der Weltmeisterschaft als Telekom-Experte. Dein alter Kollege Mats Hummels kommt dazu. Aber jetzt haben wir sicherlich noch den einen oder anderen vergessen, aber wir reden da auch gerade mal von einem Dutzend. Die anderen, vielleicht wird der ein oder andere Trainer, der ein oder andere versucht es dann irgendwie in den Vereinsvorstand zu schaffen, aber es sind ja von den 600 immer nur so wenige, die sich irgendwie in der Öffentlichkeit halten können. Warum ist das so? Haben die vergessen, ein richtiges Netzwerk aufzubauen oder sagen die, ich bin einfach so durch mit der Öffentlichkeit, ich will jetzt nur noch privat sein?
Es gibt die Menschen, die raus wollen aus diesem Hamsterrad der Öffentlichkeit, absolut. Aber ich setze eigentlich viel mehr den Fokus auf die Leute, die jetzt noch aktiv im Fußball und im Geschäft unterwegs sind. Die wollten eben den nächsten Schritt gehen. Und so sehe ich es auch bei mir. Ich wollte einen Schritt nach vorne. Ich wollte mich wieder challengen. Ich wollte was Neues erlernen. Und natürlich musst du vor der Kamera deutlicher sprechen, besser sprechen, dich deutlicher ausdrücken, dich mehr auf den Punkt bringen. Du musst natürlich informiert sein, was in der Fußballwelt gerade geschieht und musst auch allgemeine Themen im Überblick haben. Das ist ja immer, was willst du selber? Und für mich steht außer Frage, ich wollte immer den Tag bestmöglich nutzen und das Beste aus mir selber rausholen und natürlich aus meiner Karriere. Und das war egal, ob es die sportliche Karriere war oder ob es jetzt die Karriere ist nach der Karriere.
Was bei dir noch interessant ist, dass du gesagt hast, als wir uns vorher mal getroffen haben, hast du gesagt, dir ist Unabhängigkeit sehr wichtig, dir ist finanzielle Unabhängigkeit sehr wichtig. Wir erleben natürlich viele Superstars, Fußballstars, die natürlich auch Show-off machen auf Social Media, ihr krasses Auto, ihre tollen Uhren, ihre Partys etc. Bei dir ist das nie der Fall gewesen. Dir war es immer wichtig, eher Geld zu sparen, als es rauszuhauen.
Ja, zwei Komponenten kommen da zusammen. Einmal das Elternhaus, die sehr bodenständig sind, die mir natürlich auch die Bodenständigkeit auch mitgegeben haben auf den Weg. Und natürlich auch der Torhüter, der will ja immer die gewisse Sicherheit haben. Aber du sagst es richtig, mir war schon wichtig, auch frühzeitig halt eben sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Es stimmt, als Fußballer hast du die Möglichkeit, sehr früh sehr viel Geld zu verdienen. Und mir war es eben auch wichtig, einfach das Geld an die Seite zu packen. Denn wir leben ein tolles Leben. Und ich konnte mir alles gönnen und leisten, was ich mir wünschen wollte. Aber es war nicht wichtig, immer das Beste und das Teuerste zu haben. Und das brauchte ich auch nicht. Das brauchte ich nicht als Mensch. Das waren auch nicht die Herangehensweise von meinen Eltern. Und das ist auch nicht der Ausdruck, den man auch in Dortmund lebt.
Für alle, die jetzt zugehört haben, soweit und gesagt haben, Mensch, ich würde da auch das gerne so umsetzen, wie Roman das macht. Ich würde auch gerne besser netzwerken. Ich würde auch gerne strukturierter über mein Leben nachdenken. Ich würde auch versuchen, mir Chancen im Business, im Job zu erspielen, sage ich mal, in Fußballersprache, aber sich vielleicht nicht traut. Was wäre dein Rat? Was würdest du allen hier aus der Tomorrow Community zurufen, die sagen, ich traue mich noch nicht richtig zu netzwerken? Was wäre so dein Impuls, den du gibst?
Komm aus deiner Komfortzone raus. Geh den Schritt nach vorne, geh auf die Menschen drauf zu, dann kriegst du geholfen. Also ich habe noch keinen gesehen, der dann nicht die Hand gereicht bekommt oder wo dann nicht auch die Tür aufgeht. Und wenn sie beim ersten Mal nicht aufgeht, dann probier es wieder und stetig. Und irgendwann geht die Tür auf und irgendwann triffst du den richtigen Kontakt und irgendwann merkst du, es geht mehrere Schritte voraus, nicht nur einen. Und das kann ich den Leuten mitgeben. Das heißt, mach das, was dir am meisten Spaß macht, mach es gut, mach es zielgerecht. Und letztlich wirst du für dein Engagement wirst du immer belohnt.
Belohnt aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, natürlich nur, wenn auch Leistung hinterliegt. Ich meine, wir leben ja auch in der Zeit von Remote Work, Homeoffice, Work-Life-Balance, weniger tun und trotzdem den gleichen Profit haben wollen. So wie ich dich erlebe, ist es schon klar, du kannst alles machen, aber irgendwo muss auch die Leistung sein, oder? Das ist nicht verhandelbar.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und ich bin starker Befürworter der Leistungsgesellschaft. Und deswegen sage ich, wenn du selbst investierst und wenn du selbst mit Leistung voranmarschierst, dann wirst du auf jeden Fall irgendwann den Erfolg generieren.
Tolles Learning. Die letzte Frage, Roman, dein großes Life-Learning. Du bist jetzt 45, du hast zwei tolle Karrieren gebaut, in der zweiten bist du mittendrin. Wenn du auf alles zurückschaust, was du bisher gemacht hast, in deiner zweiten und deiner ersten Karriere, was wäre dein Business-Rat an dein 20-jähriges Ich? Was würdest du deinem 20-jährigen Ich heute zurufen?
Ich würde nicht viel anders agieren. Ich bin eigentlich sehr dankbar über das, was ich alles erleben durfte. Ich würde... mir fällt nichts ein, wo ich jetzt sage, das hättest du besser machen sollen. Besser Englisch sprechen, ja. Das ist das Einzige. Ich hätte mit dem Learning von heute, hätte ich einfach in der Schule besser aufpassen müssen. Und gerade speziell im Englischunterricht, da nicht meine Hausaufgaben zu absolvieren, sondern einfach der Lehrerin zuhören. Dann hätte ich damals schon besser das Englisch gesprochen, was ich heute Gott sei Dank ein bisschen besser kann. Deswegen verstehe mich auch die Leute im Ausland. Auch wenn ab und zu mal ein Schmunzler dabei ist, was auch nicht schlimm ist. Das ist das Einzige, wo ich sage, da hätte ich einfach mehr Augenmerk drauf werfen müssen. Was ich heute natürlich total bei meinen Kindern drauf achte, mehrsprachig aufzuwachsen und die Welt noch offener zu sehen, den Schritt nach vorne zu gehen, und weil ich sage, Sprachen, das ist eine absolute Macht.
Du bist ja auch engagiert in vielen Stiftungen, bist ehrenamtlich super aktiv und natürlich, wenn du unterwegs bist, von überall kommen. Ja, natürlich auch jetzt junge Leute, die von dir ein Selfie haben wollen. Ist das auch das, was du denen mitgeben würdest, den 20-Jährigen heute, wenn du die siehst, dass du sagst, ja, denkt internationaler, seht die Welt mehr als Chancen?
Denkt nach vorne. Denkt internationaler, geht den Schritt nach vorne, geht auf die Leute drauf zu, schaut auf euer Umfeld, dann habt ihr die Möglichkeit, Großes zu leisten. Also nicht nur PlayStation, nicht nur das eigene Handy. Offen, sei offen für die Welt.
Tolle Schlussworte, Roman. Jetzt noch eine Bonusfrage, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Werden wir jetzt Weltmeister 2026? Du hast es erlebt, 2014 in Rio. Erleben wir das nächste Rio in Amerika?
Ich wünsche es mir für die deutsche Nationalmannschaft. Ich bin der größte Fan der deutschen Nationalmannschaft. Aber natürlich wird es schwer werden. Die Konkurrenz ist groß. Wir kennen alle Konkurrenten. Egal, ob es die Franzosen sind, die Argentinier, die Brasilianer. Alle Nationen, die immer mit dabei sind. Aber wir haben eine ordentliche Gruppe zugelost bekommen. Wir können gut reinstarten. Super spannend, dass Curaçao mit dabei ist. Finde ich mega. Ich war da mal bei den ABC-Inseln, bin eingeladen worden damals mit der AIDA. Das war auch damals ein Partner von Borussia Dortmund, über die ABC-Insel zu reisen. Also super klein, smart, und Advokat ist sogar der Trainer. Super internationaler Trainer. Hätte auch nicht gedacht, dass er überhaupt noch ein Trainerjob ist. Aber wir haben die Chance, gegen Curaçao zu spielen, und das finde ich super spannend. Ich würde zwar viel lieber in Curaçao nochmal Urlaub machen, was ich damals gemacht habe, aber ich gucke gerne den Jungs zu.
Ich freue mich drauf. Roman, vielen, vielen Dank. Danke,
immer gerne,
dass du hier warst und wirklich einen deiner wenigen Podcasts gegeben hast. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für die ganze Borussia Dortmund Family, dass zu echter Liebe auch irgendwann mal wieder echte Titel dazu
das kommen. Das wäre zu wünschen. Das würde ich mir auch wünschen bei den Neujahrswünschen, dass wir dann endlich wieder erfolgreich sind. Nein, aber abschließend an dich, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast, lieber Tom. Und ich möchte natürlich der Community auch sagen, nur das Beste, bleibt vor allen Dingen gesund, frohe Weihnachten und hoffentlich bis im nächsten Jahr.
Vielen, vielen Dank, Roman. Alles Liebe für dich und danke hier nochmal an das Rumors, wo wir gerade sind, Baustelle. Ich weiß gar nicht, ob man es gehört hat zwischendurch, dass wir hier sein durften, den Podcast produzieren durften. Und ja, danke natürlich an Maxi, der die Videos hier macht, und an die Tomorrow Community. Nehmt viel mit von dem, was Roman gesagt hat. Und ja, Netzwerken ist echt der Unterschied. Netzwerken hilft wirklich, sich Chancen zu erspielen. Das ist das größte Learning, was ich auch mitnehme hier aus dem Podcast mit dir. Vielen, vielen Dank.
Danke, und ich lerne von dir. Danke, lieber Tom.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.